Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Buongiorno.
Buongiorno.
Nee, buongiorno, ganz wichtig, hier Trademark.
Warum?
Weil er immer buongiorno sagt, weil er doch am Montag released.
Okay.
Schlau, oder?
Clever.
Richtig cleverer Typ.
Ja, wir haben es angeteased, wir sind heute wieder zu dritt.
Ja, die Schweizer und die serbische Inkompetenz haben sich noch eine italienische Inkompetenz dazu geholt. Wir begrüßen unseren alten Kumpel. Wie heißt er?
Alessandro.
Alessandro.
Hi Leute, hi Jungs.
Wie geht's alle?
Triangel des Bösen hier, oder was meinst du, nationalitätenmäßig?
Genau, die Triangel des Bösen ist am Start. Mal gucken, Triangel steht ja eigentlich für Einigkeit und Recht und Freiheit, insofern.
Was?
Das ist die Einigungstriangel. Ach nee, ist die Spoiler-Triangel.
Oh mein Gott.
Entschuldigung, ich bin neu hier.
Aber wirklich, ich bin neu hier. Bin noch in einer Einarbeitungsphase.
Ja,
oh Mann.
Muss mich noch ein bisschen reinfuchsen hier, Entschuldigung.
Nee, die Triangel ist natürlich zum Spoilern.
Ja. Das ist ein Sonntag, an dem wir aufnehmen. Ich entschuldige mich gleich von vornherein. Das ist mein erster freier Tag nach lange durchgezechten und durchgesoffenen Nächten. Insofern, dass ich hier nicht ganz 100% voll da bin, das ist normal.
Geil. Warst du schon mal jemals 100% voll da?
Immer. Sonst immer.
Okay.
Ja. Okay. So ein Quatsch. Der hat schon recht, weil das habe ich neulich noch gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir entschuldigen uns immer zu Beginn der Aufnahme, dass wir irgendwie nicht auf der Höhe sind.
Ja, dann wissen die neue zuschalten, dann denken die nicht, okay, die sind immer so, sondern die denken so, ja gut, okay, vielleicht hatten die Jungs ein hartes Wochenende, so kann man mal verzeihen.
Ja, aber eben, spätestens wenn du 3 bis 5 Episoden gehört hast, dann weißt du ja, dass das immer so ist.
Das ist ja nicht immer so. Wir sind ja schon, manchmal sind wir schon ein bisschen klarer und manchmal sind wir ein bisschen, bisschen nicht so klar.
Ist eben, aber es geht von nicht so klar bis weniger klar. Also so richtig klar, glaube ich, waren wir noch nie, oder?
Aber insgesamt geht das schon klar, oder?
Ja, aber irgendwie ist es schon voll klar.
Also. Sollen wir nochmal klar sagen?
Klar, oder?
Klar.
Ja. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Weil die,
danke, ich mich auch.
Die ja hier Jungs kommen ja nicht aus dem Arsch. Deswegen haben wir gesagt, okay, fegt euch. Mhm. Jetzt holen wir lieber einen prominenteren
Moment,
Podcaster hier ran.
Moment, da bin ich schon wieder Satzspieler? Das ist aber nicht für dich oder sie, sondern für die Yahi Film für drei gleich.
Okay. Ja, ja.
Nee, das kann man so nicht sehen.
Also du hast ihn aber auch wirklich als, und ich zitiere, illustren Zwischengast angekündigt.
Zwischengast.
What?
Deswegen, Alessandro, du bist jetzt hier der illustre Zwischengast.
Eigentlich war ja der Ansatz, dass wir mal nicht nur alleine mit dir aufnehmen wollen. Ja, dass du nicht nur der Einspringer sein sollst, dass wir auch mal zu zweit regulär, ohne dass einer irgendwie weg ist, hier mit uns am Start bist. Das ist doch mal ein guter Anlass.
Ja, aber wie gesagt, das mit den Ersatz für Yahi Jungs hat das jetzt wieder zunichte gemacht.
Nee, ist ja kein Ersatz. Die sind ja nächste Woche da. Wärst du Ersatz, wenn ja. Verstehst du?
Jetzt will er das hier schön reden.
Ja.
Das ist einfach so langsam so uns, ne, progressiv aufbauen. Jetzt können wir den nehmen, dann haben wir ja die Yahi Jungs.
Genau. Der geht immer. Der Italiener kann immer. Der Assi steht 24 Stunden bereit, der kann immer.
Ich lache heute übrigens nicht, ne? Vor wegen Illustrum oder so, ne? Nee, nix hier.
Ja, ja.
Heute bin ich ganz straight.
Wie läuft
das? Seriös heute.
Ist das so, ja?
Oh, nein. Ich konzentriere mich.
Okay, ich bin gespannt. Du warst ja schon.
Ah, scheiße!
Ja, mal gucken, wie lange das gut geht, ey.
Okay, komm, weiter.
Du hast ja schon deine Fans überrascht, indem dir ein paar Namen eingefallen sind, so die letzten Wochen, wo ich dachte, okay. Hast mal so kurz überlegt und dann hast du mal den Namen rausgeschossen, wo ich dachte, hier, guck mal hier, neuer Alessandro am Start.
Ja, manchmal, ich lerne das langsam meditativ immer. Ich mache jetzt jeden Tag ein bisschen Meditation und Yoga.
Ah ja.
Und die Technik wende ich dann auch an, um mich zu erinnern. Zieh an, Alter. Weißt du Bescheid?
Hörst du dann die Bewegtbild-Banausen beim Yoga?
Ja, natürlich.
Entspannt, oder?
Na, bei der Meditation hoffentlich nicht.
Hä?
Ja, da Meditation mit unsere, Podcast jetzt. Nee. Ja,
unsere MSR-Stimmen, die helfen doch.
Mhm.
Dann bin ich gerade versucht, einen Spagat zu machen beim Yoga, da vielleicht. Und dann muss ich lachen und dann rutsche ich perfekt in Spagat und hab mir was gerissen. So ist das meistens, ja.
Echt, ja?
Naja.
Ja, wir sind ja hier mit Video verbunden. Wenn du mir zeigst, wie du so einen Van Damme-Spagat zwischen deinen DVD-Regalen, zwischen deinen Blu-ray-Regalen machst, würde uns auf jeden Fall stark beeindrucken.
Der guckt sich bitte Karate Tiger an, mein Video, Gedanken zum Film.
Ah, okay. Ach,
da hast du das schon mal gemacht, ja?
Ja, natürlich.
Cross-Promo hier, clever da alle.
Die vermisse ich ja ein bisschen hier, deine ich werf Sachen durch die Gegend und Cocktail und so, wo du dich vor die Kamera stellst und 10 Minuten über den Film laberst. Das machst du gar nicht mehr, oder?
Kommt jetzt aber wieder.
Hoffentlich.
Kommt wieder.
Ja. Nur deswegen bin ich Fan von dir geworden und nur deswegen haben wir dich hier rangeholt. Und jetzt macht er das Format gar nicht mehr.
Ja, das erstmal so ein paar Leute einsacken, ne, weil das, und das macht so viel Arbeit, jetzt reicht's, das mache ich ja so einen schönen Podcast, so wie ihr einfach immer, ne?
Ja, wir sind faul.
Ja, genau.
Wir sind so faul. Wir machen nur so einen stinknormalen Podcast.
Nein.
Wie läuft's denn bei WQF?
Ja, bei WQF läuft's ganz gut, danke der Nachfrage. Mit Hakan und Michael verstehe ich mich gut.
Mhm.
Wir haben Spaß. Und nächste Folge, heute ist ja Dienstag, nächste Folge am Freitag erscheint mit den Filmen Aliens, The Raid 2 und Stirb langsam 2. Also Fortsetzungen sind das Thema.
Na, wenigstens ein Film, den wir noch nicht hatten bei uns.
Welcher ist das?
Stirb langsam 2. Mhm. Ja. Wir hatten noch keinen einzigen Stirb langsam, insofern.
Ja, den auch wegen Bruce Willis und so wollte wir den auch gerne mal in Bruce Willis-Film drin haben.
Ja, cool. Aber dafür hattet ihr in der letzten Episode, da war ja so eine, hier so mit Running Man und Tribute von
Battle Royale.
Genau, Battle Royale, hier so eine Reality-TV-Sendung.
Ja.
Und, also Running Man habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das ist Ewigkeiten her, an den kann ich mich null erinnern. Insofern war das so, wenn er so erzählt, konnte ich mich an nichts erinnern. Tribute von Pan habe ich nicht gesehen, Battle Royale war diesmal der einzige, wo ich so ein bisschen so die Bilder zuordnen konnte.
Du kannst dich an Running Man nicht erinnern?
Ein bisschen.
Hast du den nur einmal gesehen?
Ich bringe ihn so ein bisschen, ich glaube, ich vermische den so ein bisschen mit Total Recall. Mit den drei Brüsten und so, das war wiederum Total Recall, oder?
Das ist
oder?
Total Recall.
Ja, siehst du, ich bringe ihn durcheinander. Ich kann mich an die Grundprämisse von Running Man erinnern, aber vielleicht denke ich auch an den Didi Hallervorden-Film. An diesen Todesspielfilm, das ist ja die gleiche Prämisse.
Ja, genau.
Den muss ich mal wieder sichten, aber laut den Jungs ist der ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Also, der hat wohl so einen leichten Trash-Faktor, oder?
Mhm.
Hat man da so rausgehört. Und,
ja. Ich sag jetzt nichts dazu, weil der soll natürlich die Folge hören, ne? Das ist ja klar.
Ja, logisch.
Die klar. Jetzt, ja. 74.
Oder wir machen es einfach so, dass wir bei den Banausen einfach so einen Kurzbericht machen, was sie da erzählt haben, so die Highlights reinschneiden. Und dann müssen die eigentlich nicht mehr bei euch reinhören.
Ja, jedes Mal, ne? Genau. Wollen wir dann auch mit euren Sachen?
Ja,
das ist dann so eine stumme Tonspur.
Bei uns wird es aber schwer, so bei 4 Stunden.
Ja, ich sag ja, es ist nur immer so eine Gedenksekunde, so 5 Sekunden. Das Beste von den Banausen.
5 Sekunden von 4 Stunden.
Super.
Das ist geil, wa? Ziemlicher Diss, ey. Das alles andere sagt von unserem 4-Stunden-Podcast, wenn er best oft zusammenschneiden würde, wäre es 5 Sekunden lang.
Mhm.
Hat uns gedisst.
Okay, machen wir 10 Sekunden.
Oh, das ist ja nett.
Wow, okay. Naja, aber also dafür, dass du hier als illustrer Zwischengast angekündigt wurdest, hast du dich aber auch jetzt wieder ordentlich ins Zeug gelegt. Du hast gleich 2 Filme mit uns geguckt, ne?
Fast schon 3.
Stimmt, im Grunde fast schon 3, ja.
Mhm.
Also,
Respekt.
Sagt da gar nichts zu, okay.
Ja, habe ich gemacht, ja, auf jeden Fall. Und für euch mache ich das natürlich gerne. Für alle Bros hier im Podcast-Universum. Coole Kumpels und so. Okay, das sind nicht viele, aber ja, für die schon.
Für euch ja, sehr anständig.
Für die anderen 20 hätte er es auch gemacht, hat er gerade gesagt.
Ich habe echt nicht viele. Ja, los. Ich wähle auch aus. Also wir fragen so viele mal an und da sage ich immer, nein, tut mir leid. Komme ich nicht hin. Aber das kriegt man ja immer nicht mit. Man kriegt ja immer nur mit, wo man hingeht. Ne? Das ist ja so das Ding.
Mhm.
Ja. Naja.
So mit der ja, Kritik.
Ich bin mal sehr gespannt, wie du zu den Filmen stehst, die wir heute gemeinsam gesehen haben.
Weil es spannend doch, ne, irgendwie, ja, sehr spannend.
Alessandro hat schon richtig erkannt, ich weiß nicht, er ist der Einzige, der ein bisschen aus der Reihe tanzen könnte, weil ich weiß ja auch, dass Lee heute seinen Losfilm bringt und ich kenne ja auch meinen eigenen Film und wir hatten ja letztes Mal so eine Porno-Episode mit viel Bumsen und so, unfreiwillig und jetzt haben wir so eine düstere Episode mit so richtig düsteren Stoffen und Tragödien und richtig, Drama. Was oft im Dunkel spielt, viel Drama und viel Rache und so. Also mein Film passt da auch rein. Ich weiß nicht, ob du jetzt Police Academy mitgebracht hast oder so und aus der Reihe tanzt, aber...
So, meiner passt auch rein. Also von meiner Sicht aus irgendwie.
Wie von deiner Sicht passt auch. Sicht.
Okay.
Dann ist ja lustig. Dann haben wir heute so ein bisschen Themenabend.
Die düstere Episode.
Ja.
Na dann.
2 Auftragswettbewerber abhaken, hat Lee schon angerissen von Supportern.
Mhm.
Die machen wir dann gemeinsam zu dritt. Und mit einem von den Kandidaten fangen wir an, würde ich sagen.
Okay.
Okay.
Dann Death Sentence.
Ja, aus dem einfachen Grund, weil Fabse mit mir gemeckert hat, warum wir denn seine Filme und die Lose von Ju und Fabse immer am Ende als letzte Rezension packen und die hören doch immer die ganzen Folgen, bis sie dahin wollen. Und dann sind die total neugierig und sehen, nein, nicht schon wieder als letztes. Und da meinte ich so, ja, das ist wieder Verschwörungstheorie, das stimmt nicht. Und unser Praktikant Dennis hat dann eine Statistik gemacht. Und hat dann die Auftragsfilme genommen der letzten 3 Monate. Papillon, 6 Rezensionen, das war die 6. Vicky, Christine und Barcelona Support Episode, 4 Rezensionen, das war die 4. Le Trou, das Loch von März, von 3 Rezensionen war das die 3. Wenn wir jetzt den Loswerden Project X noch reinnehmen von Ju, das war auch die allerletzte in der Episode, wo Second Jan bei war. Und davor war es aber wiederum ausgeglichen. Ja, eben 2 von 4, Lifeboat 3 von 6. Melancholia, das war die erste Rezension von 5, das war allerdings schon im November 2021. Insofern haben wir gesagt, okay, wir steigen direkt mit Ju's Rezension ein in diese Episode und starten mit Death Sentence und dann haben wir wieder ein bisschen was gut gemacht.
Na dann, Fanpleasing.
Totales Fanpleasing.
Ja, geil.
Ja, Gruß an Ju und auch an Fabse. Grüße. Die wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt, insofern.
Drücken wir gleich mal den.
Bewegwinderlauf.
Ja. Die wohnt auch nicht so weit davon.
Treffen sich dann abends und hören das dann zusammen, oder wie? Setzen, komm, wir machen heute Banausen-Podcast-Abend und dann sitzen wir eine Tüte Chips und hören sie heute Podcast an, oh, und lachen so und freuen sich so und dann so, oh, das war wieder der Kessler, der macht immer Witze. Und Lee, oh, Lee, jetzt stell die Frage. Ja, stell die Frage und so, ja, ist ja geil. Okay, komm, weiter geht's. Aber wäre geil, oder? So ein Podcast-Treffen. So Leute treffen sich zusammen und dann zusammen Podcast einfach nur. Man kennt das ja, das
ist schon gut. Wie so Sex in the City haben früher so sich 7 Freunde getroffen haben, so treffen sich irgendwelche Leute zum Podcast hören.
Ja, richtig gut, ey. Wir bingen jetzt die letzten 3 Folgen, haben wir nicht gehört. Wir ziehen das jetzt durch.
Ja. Geil. Ich habe ja schon gehört, dass die glorreiche Podcast-Zeit ist ja vorbei mit den Lockdown-Beschränkungen. Dass jetzt, wo die Lockdowns alle gefallen sind und man überhaupt keine Einschränkungen mehr hat und so, dass die Leute dann so ein bisschen weniger Podcast hören. So habe ich jetzt von verschiedenen Quellen schon gehört, dass da so ein bisschen zurückgegangen ist. Das war ja schon vielleicht so, dieses, da sind ja voll viele Podcasts auch aus dem Boden geschossen, so, weißt du, in der Corona-Zeit. Alle haben sich gelangweilt, alle waren zu Hause und überlegt, was kann man machen.
Das vielleicht sind auch ein paar weniger überhaupt wieder die Podcasts machen. Was du sagst, dass auch viele entstanden sind, davon sind bestimmt auch viele wieder.
Das auch, ja.
Gegangen. Haben es auf jeden Fall sein lassen zu podcasten.
Ja, das auch.
Kann ich mir vorstellen.
Aber man hat weniger Zeit jetzt zu hören, wo man jetzt wieder im See schwimmen kann oder keine Ahnung oder in die Disco gehen. So. Das ist halt weniger Zeit.
Klar.
Ja. Obwohl so geil ist, so weißt du, Disco. Und dann, ich bin ja so der Typ, der, wenn er so nachts weg war, dann immer zu Fuß nach Hause, auch wenn es eine Stunde dauert oder 2. Mhm. Und da höre ich dann auch Podcast, weißt du. Früher auch ab und zu eine Folge 911 einfach auf dem Handy gucken, so weißt du, so latschelt, bis man zu Hause ist. Und jetzt kann man da einfach Podcast hören, ne? Und freut sich einfach, ist voll schön und kommt dann so frisch nach Hause.
Du kannst natürlich auch so ein Video machen für deine Follower.
Das ist eine super Idee nach einem Clubbesuch, ey.
Ja, so also beim Laufen erzählst du ein bisschen, was los war und so und machst so ein Selfie-Video.
Sturzbetrunken.
Ja, ja, genau.
Alles
Kontroll über den Kopf oder was oder so, ne? Oder oder hier umschwanken und so, dann wird dir ja schlecht, ey. Das Schwede. Gefährlich.
Ich dachte, du trinkst nichts.
Doch, auch ab und zu.
Ach so.
Aber jetzt, wir nennen immer das Extremste, ne, natürlich. Mhm. Extremste wäre schwanken. Also schon länger her, war auch schon mal, da habe ich mich verirrt. Und habe so beim Gehen geschlafen, so dieser Klassiker. Und bin dann irgendwann wach geworden und war dann irgendwo. Und dachte, scheiße, ich bin ja noch weiter weg jetzt als vorher. Solche Sachen gab es auch. Ja, klar.
Krasser Typ. Okay, dann haben wir nächsten Kandidaten für unsere Drunk-Episoden.
Mhm. Ja, geil.
Aber der, da müssen wir uns was anderes überlegen, weil Alessandro benutzt ja nicht so viel Anglizismen.
Mhm. Achso, ach ja, stimmt hier mit Dings. Ich weiß auch, was der.
Wenn er was vergisst, muss er einen trinken.
Boah, ja, genau. Alter. Da bin ich aber auch schon aufgeschmissen bei dem Konzept.
Oh, das gefällt mir.
Ich glaube, das funktioniert dann besser, dass wenn man dann betrunken ist, dann erinnere ich mich bestimmt besser. Vielleicht weiß.
Werden wir sehen. Weißt
du?
Ja.
Weißt du, dann greift man so zu, ohne sich selbst im Weg zu stehen. Und so Informationen sind einfach da.
Ah, ja.
Banausen-Experiment. So, jetzt aber das Sentence hier.
Ja. Todesurteil, wie er auf Deutsch noch zusätzlich heißt, aus dem Jahr 2007. Jetzt frage ich das gleich mal wieder vorweg, wie eigentlich immer. Weißt du, wie dieser Film von Dennis war, ne?
Nee, von Ju.
Von Ju. Daneben. Stimmt, entschuldige. von Ju. Dennis, wie sie den Film findet?
Wahrscheinlich gut.
Wahrscheinlich.
Also hier weiß ich jetzt nicht mit Bestimmtheit, aber das sind auch hier wieder alles Filme, die beiden mögen.
Mhm.
Die uns auftragen.
Okay.
Also von denen hatte ich bis jetzt noch keinen Film, den die nicht kannten, oder? Nee, ich glaube nicht.
Hm. Ja, also ich frage jetzt nur, weil ich, das kann ich vorwegnehmen, ich fand den nicht so gut. Deswegen.
Das haben wir schon gedacht, glaube ich.
Ah ja?
Ja, klar.
Warum ist das klar?
Weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so vom Gefühl her. Ich habe immer so ein Bauchgefühl, ich kann das dann immer nicht erklären, aber ich glaube.
Ja, geht mir auch so.
Mhm. Ja, hast du auch gedacht, ne? Ist,
du hast so manche Filme,
wo du, ne, aber ja.
Du hast so manche Filme, wo du während des Films schon denkst, okay, Lee wird das nicht gut finden.
Denke ich bei jedem. Wenn ich im Kino bin oder irgendwo, denke ich immer so, das ist kein Film für Lee oder das ist.
Film.
Ja, immer denke ich das. Bin ich irgendwo, ach, das ist kein. Das, ja.
Oh Mann, ey, als würde ich jeden Film scheiße finden, wie geil. Okay. Ja, wer will erzählen, was hier passiert?
Ich mach's bestimmt nicht.
Ich mach's bestimmt nicht, sagt er. Geil, okay.
Du machst es bestimmt nicht. Ja gut, die Story dann, ist ja jetzt nicht so.
Ja, ich kann das auch erzählen. Ja.
Dann machst du.
Das ist wirklich überschaubar. Es geht um einen, was ist er vom Beruf? So, Versicherungsmanager, ne? Mhm. Nick Hume. Der hat eine Familie mit zwei Söhnen und nachdem sein geliebter Sohn, das wird schon auch so ein bisschen etabliert, dass der so der Golden Boy ist, der ist Highschool-Hockeyspieler und wird dann eines Abends nach einem Spiel, die fahren zurück, gehen an der Tanke vorbei, der Sohn will sich drin was holen und dann wird er Opfer von so einer Bande, die an ihm eigentlich nur so ein da geht's um den Einstieg in die Gang und er muss eben so als Ritus jemanden umbringen und das ist dann leider eben der Sohn von Nick und wird also vor seinen Augen ermordet und dann geht's drum, dass die Polizei da nicht viel ausrichten kann. Und dann beschließt Nick, selber Rache zu nehmen.
Ja.
Guess ist nicht happy mit dieser Zusammenfassung, dann hau raus.
Naja, du hast ein paar Sachen wurden schon übersprungen.
Ja, ich habe das jetzt bewusst abgekürzt. Aber
okay. Es wird natürlich etabliert, dass dieser Golden Boy, dass das hier eine Musterfamilie ist, dass die sich gegenseitig sehr, sehr wichtig sind. In so in Zusammenschnitten, Weihnachtsgeschenke werden verteilt in so einer Collage und in so einer Montage, meine ich. Und dann irgendwie wird auch etabliert, wie die zueinander stehen, dass die Jungs sich ab und zu mal kabbeln und so. Und das läuft, glaube ich, schon über den Vorspann rüber, oder?
Mhm.
Und
das ganze Intro ist eine Montage vom Aufwachsen der Kinder. Also es fängt mit denen ja auch sehr, sehr klein an.
Genau.
Und dann werden immer so die Geburtstagsvideos gezeigt und darüber halt etabliert, wie alt die werden. Deswegen, ich glaube, wie alt ist der Junge, der dann stirbt?
Das ist wieder die Altersfrage. Keine Ahnung.
Das ist jetzt auch nicht, ja.
Ja, ist aber halt so am Ende der Highschool. Und der andere ist eben ein paar Jahre jünger. Hm. Und es ging ja auch darum, dass der sich gerade überlegt hat, dass er dann irgendwie in Kanada aufs College geht, um da ein Eishockey-Stipendium zu kriegen und so.
Ja, richtig. Und dann gibt es halt eine Gegenüberstellung, weil die den Typen, halt der schon irgendwie polizeilich schon vorbestraft war und der laut den Cops auch ein richtig böser Typ ist und richtig Dreck am Stecken hat, der ist dann in so einer Gegenüberstellung mit Kevin Bacon dabei, wo er halt einen identifizieren muss von den 5 oder 6 Leuten, die da vorne an der Wand stehen.
Mhm.
Und er pickt den raus. Und dann sagt sein Anwalt zu ihm, dass wir hier einen Deal raushandeln können, dass der hundertprozentig mindestens 4 bis 5 Jahre auf jeden Fall Haft hundertprozentig sicher bekommt.
Mhm.
Und Kevin Bacon, der Vater dann von dem erschossenen Sohn, ist natürlich völlig außer sich und sagt so, ich will, dass dieser Typ lebenslang weggesperrt wird. Was heißt denn 5 Jahre? Und dann meint der Anwalt zu ihm so halt, realistisch gesehen ist das, was wir hundertprozentig garantieren können, weil wenn wir auf mehr gehen oder wenn wir das Ganze vor Gericht ziehen, dann kann es passieren, dass der einen Freispruch kriegt und dann komplett irgendwie auf freiem Fuß ist.
Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich, weil es eben leider Aussage gegen Aussage ist, weil alle anwesenden Zeugen sind tot.
Genau, es gibt keine Zeugen.
Und deswegen steht die Aussage von ihm gegen den. Und dann meint er eben, wenn es zur Verhandlung kommt, gibt es leider eine reelle Chance, dass der freikommt, weil die Beweise einfach nicht ausreichen.
Richtig. Und dann entscheidet er sich während dieser Verhandlung, also vor Gericht, vor der Staatsanwältin halt zu sagen, der hat das nicht so klar gesehen und der kann ihn nicht mehr so hundertprozentig identifizieren, wie er gesagt hat. Weil im Hinterkopf will er nämlich Selbstjustiz üben und will das Gesetz in seine eigenen Hände nehmen. Und dadurch ist die Polizei da relativ machtlos, weil er sich halt entscheidet dazu, nicht das Gesetz walten zu lassen.
Mhm.
Genau. Und dann legt er sich mit dieser Gang an. Weil es sind ja mehrere Leute, die da irgendwie involviert sind. Der sieht die auch alle, weil die holen ihn ja dann vom Gerichtsgebäude direkt ab, wenn er da irgendwie sein privates Zeug einsammelt und dann irgendwie wird er direkt abgeholt von der kompletten Truppe, die bei der Tankstelle dabei ist. Also hat er da auf jeden Fall Autos und Gesichter vor Augen und folgt denen ja auch.
Ja.
Und dann setzt er sich so ein bisschen an deren Spur.
Mhm.
Ja, Alessandro, würdest du da noch was ergänzen?
Nee, finde ich gut.
Das ist ja,
vielleicht kann man schon auch noch sagen, dass das ist ein bisschen unterteilt, weil so seine erste Racheaktion hat ja zur Folge, dass seine Familie dann auch bedroht wird.
Mhm.
Und deswegen, ja, so stufenweise eskaliert das. Deswegen, also das jetzt, ne, es kommt da ist noch nicht der Moment, wo er nichts mehr zu verlieren hat.
Nee, also durch einen dummen Zufall kommen die dann an seine Anschrift, an seine Adresse, wissen, wer er ist. Und kommen relativ schnell auf die Schliche, wer den da Böses will. Und dann ist natürlich seine Familie auch in Gefahr, weil die wissen, wo die wohnen.
Ja.
Korrekt. Das heißt, die haben nicht nur mit der Trauer zu kämpfen, den Sohn verloren zu haben, sondern sind jetzt auch noch in Gefahr.
Mhm. Ja. Da gibt es noch eine Polizistin, die den Fall betreut. Und die weiß natürlich genau, was Nick da treibt, kann aber eben rechtlich nicht wirklich was unternehmen.
Ja, weil sie ihn ja nicht auf frischer Tat ertappt hat und ich weiß, sie hat keine Beweise, sie sieht halt, dass er sich die Hand verletzt hat und dass einer irgendwie umgekommen ist und so und sie zählt halt 1 zu 1 zusammen, aber sie hat noch zu wenig, um da irgendwas, um eingreifen zu können.
Mhm.
Ja.
Ja, geht 1:45, ist ab 18 freigegeben.
Mhm.
Wie fandet ihr das? Oder sollen wir erstmal noch erzählen, wer hier Regie geführt hat und die Schauspieler und so, das haben wir noch gar nicht gemacht. Regie James Wan. 15 Credits, darunter auch so Dinge wie Saw und Insidious und Aquaman natürlich. Fast and Furious 7, so die Highlights.
Ja, James Wan ist aber schon ein Begriff, so gerade so in der Genre-Community. Ich meine, man weiß, dass der Typ, der Saw gemacht hat damals mit Lee Whannell und Insidious 3 und so, also ist halt schon so durch diese Horror-Franchise, ist er schon, hat er sich schon einen Namen gemacht. Und dann hat er mit dem Blockbuster Aquaman halt ein riesen Ding gelandet. Also mhm. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Death Sentence von ihm ist. Also wenn die Frage im Quiz gekommen wäre, das habe ich komplett vergessen, dass der den gemacht hat.
Ja gut, ich kannte den noch nicht. Deswegen hätte ich das eh nicht beantworten können.
Mhm.
Ja, basiert auf einem Roman Death Wish, was ja auch schon verfilmt wurde, von Brian Garfield.
Das ist natürlich abgefahren. Weil das ja der Urvater dieser Rachefilme ist und dass der indirekt hier auch autorenmäßig in der Rolle hier so eine Parallele zieht, schon sehr witzig.
Wie meinst du?
Naja, weil ich habe erzählt, dass in den 2000er so eine Reihe von Rachefilmen kam. Da war ja dieser hier die Fremde in dir mit Jodie Foster, hier das Gesetz der Rache ist der, glaube ich, mit Gerald Butler, wo der auch irgendwie so ein Rachefeldzug, also es gibt ja einige und Death Sentence fiel ja auch da voll rein. Und der Urrache-Film ist ja für mich Charles Bronson Death Wish, der Mann sieht rot.
Ja, aus den 70ern, ne?
Aus den 70ern, richtig. Ja. Und dass der Autor Brian Garfield praktisch auch die Originalvorlage von Death Wish gemacht hat, das fand ich schon, finde ich dann natürlich auch sehr naheliegend. Dass der so einen ähnlichen Stoff hier auch nochmal irgendwie reinbringt.
Nee, das ist ja das gleiche Buch, auf dem das basiert. Also Death Wish, so der Bronson-Film von 74 basiert auf Death Wish. Und dieser Film auch. Ist die gleiche Vorlage.
Ach so, das waren nicht zwei verschiedene Bücher.
Nee, nee.
Ach so, dann
habe ich das falsch gesehen. Ist die gleiche Romanvorlage.
Okay, na gut. Dann macht es natürlich noch mehr Sinn, dass er an Death Wish erinnert.
Ja.
Ja, aber, ja gut.
Aber
seid ihr sicher? Okay. Weil er hat auf jeden Fall mehrere solche Bücher.
Warte mal.
Und ich glaube nämlich, dass Death Wish und Death Sentence schon unterschiedlich waren.
Death Sentence hieß das. Das war, genau, das war das Sequel schon auch als Roman. Zu Death Wish war das Sequel Death Sentence. Und darauf basiert dieser Film, so rum.
Okay, aber die Ursprungsversion Death Wish mit Charles Bronson damals.
Basiert auf dem ersten Buch.
Die basiert auf dem ersten Buch und auch seine Vorlage. Es war der gleiche Autor.
Genau.
Okay, ja gut. Offensichtlich hat er sich auf diesen Rachestoff spezialisiert. Ich wollte gerade sagen, weil ich finde schon, dass Ein Mann sieht rot hat zwar Parallelen hierzu, aber da weicht dann schon einiges von der Story ab.
Mhm.
Aber das Sequel habe ich nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Ja, und insofern passte der gut rein in diese 2000 bis 2010er Welle. Ich habe auch jeden von diesen Filmen damals im Kino gesehen und fand die immer gut.
Ja, hier das auch, ist ja so James Wan typisch halt, so eher so der untere Vertreter, dieser typische hier eigentlich Direct-to-Video, ne? DVD, ja,
so ein bisschen.
Bedient so alle Klischees, das macht er hier auch ganz bewusst. Hm. Wie ich erzählt habe, am Anfang schon mit der Familie. Da wird ja total so, ne, schnell erzählt mit kitschiger Musik im Hintergrund, ne? Mhm. Schon fast zu viel, dass du so denkst, so als richtiger Mann in Anführungsstrichen, der jetzt so einen Actionfilm sehen will und sich den holt, ne? Aber genauso ist es dann in Action-Szenen. Überall bedient er wirklich so diese klassischen Klischees, ohne jetzt was Neues zu erzählen. Und das will auch nur sein. Sondern so ein schöner, das, was James Wan auch mit Marlene und anderen Filmen macht, dass er wirklich diese Genre, die Elemente alle bedient, wirklich. Ohne mehr sein zu wollen. Er macht dann zwar so ein paar kleine schöne Sachen, wie mal so ein One-Take, so ein bisschen mit Kamera im Parkhaus, die bei dieser Verfolgungsjagd, die ganz schön inszeniert ist eigentlich insgesamt.
Ja.
Ne, dafür auch für das Budget. Und das macht er eigentlich ganz schön, macht da so kleine Highlights rein, die auch spannend sind, finde ich. Mhm. Ne, wenn er mit der Kamera da unterwegs ist, mit der Kamera unterwegs ist. Also die Kamera mit ihm unterwegs ist da, ne, am Wegrennen und er weiß nicht wohin, von dieser Gruppe verfolgt wird, mhm, und dann da am Zaun nicht weiterkommt, da um die Ecke und man jedes Mal auch wirklich so ein bisschen denkt, oh, hoffentlich geht's da um die Ecke weiter. Ne? Mhm. Und das fühlt sich schon gut an, diese Verfolgungsjagd zum Beispiel unter anderem. Und das Finale natürlich, was dann auch so ein bisschen dann, ne, schön mit dem roten Licht und übertrieben und so gleich kleine Hommage finde ich auch so ein bisschen an John Woo Filme irgendwie dann hat, ne, nie um dem gerecht zu werden. Aber so auch aus Spaß. Und das, finde ich, merkt man auch, dass er das so will, ohne zu sagen, ich bin so gut wie die oder, ne, so eine kleine Ehrerbietung auch gleich mit drin, um auch wirklich nur so einen kleinen Film zu machen. Das muss nicht gefallen, weil es ist auch nichts mega Besonderes. Er ist auch brutal, lässt ein bisschen Zeit mit der Brutalität, finde ich. Also ich hatte ihn auch schon gesehen, das ist auch super lange, als er damals erschien. Aber hat ihn irgendwie im Kopf, irgendwie brutaler im Kopf. Ne? Ich weiß auch nicht. Es kam dann aber zum Schluss, wurde es ja ein bisschen mehr und dann macht es auch richtig Spaß. Und Kevin Bacon, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich liebe den immer noch. Ich finde den voll geil und das war ja so ein bisschen, war das schon so sein Comeback so leicht? Ich meine, er war immer da, aber ich glaube The Falling zum Beispiel, die Serie, und mit der so ein bisschen, die kam ein bisschen später, glaube ich,
kam danach. Ja. Ne? Aber ja, ich finde, der hat immer so ein bisschen was gemacht, der hat immer Hollow Man gemacht und so oder hier und da, da waren immer Filme, wo er irgendwie dabei war.
Aber schon auch viele so kleinere Filme, das stimmt schon. Ja. Wobei, ich möchte da so ein bisschen widersprechen, weil der Film hat 20 Millionen gekostet und ist wirklich kein kleiner Film. Und ich glaube auch nicht, dass das so ein kleiner Film sein sollte. Und ich finde es witzig, dass du sagst, dass diese Action-Momente so die Highlights sind. Sehe ich nämlich auch so.
Funktioniert. Achso, okay, ich dachte schon jetzt.
Nein, also ich finde auch wirklich, ein paar von den Action-Momenten hier sind wirklich cool gemacht, sind auch spannend inszeniert und funktionieren auch. Mhm. Aber für mich beschränkt sich es darauf. Weil ich finde nämlich alles, was dazwischen passiert, ey, so auf die 12 und boah, Alter. Also das ist einfach zu viel. Das ist auch nicht gut, Alter, weil der dann so diese vermeintlich dramatischen Momente noch dermaßen mit einer Musik unterstützt. Mhm. Das ist zu viel. Das nimmt die Wirkung völlig raus, finde ich, weil es dadurch super cheesy wird. Mhm. Genau. Die sind dermaßen ausgestellt, diese Momente. Ja, aber bei mir verfehlt es komplett die Wirkung. Bei mir schlägt es genau ins Gegenteil um. Ich dachte mir nur so, Alter, was ist das für eine Grütze? Wenn dann, also, du hast dann schon so die Einstellung entsprechend dramatisch gewählt, irgendwie ein Topshot von ihm mit irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen wem, aber er hat da Leute im Arm und ist alles hochdramatisch und schwenkt die Kamera halt so hoch, ey, fehlt nur noch, dass er gegen den Himmel schreit. Und dann hast du nach das, diese super Pathos-Mucke drunter.
Da läuft halt irgendwie so Stadt der Engel-Soundtrack irgendwie, so ein Song, der aus City of Angels sein könnte. So.
Ja, also wirklich, das ist viel zu viel, Alter. Das geht, das also verpufft völlig in der Wirkung.
Kann ich völlig verstehen. Also ich sehe diese Momente und ich verstehe den schlechten Metascore und ich verstehe die Momente, wo du wahrscheinlich dann Kritik dran bringen würdest bei diesen.
Ja, weil mich das voll rausreißt. Weißt du, weil es gibt spannende Momente in dem Film. Was da Alessandro beschrieben hat, da bin ich voll bei ihm, Alter. Das Ding im Parkhaus ist super krass.
Ja, ja.
Das ist echt geil gemacht.
Alles, was außen rum ist, auch die Charakterzeichnung von der Polizistin und so hin und her, das ist alles super B-Film und wie so ein billiger hier, wie heißen diese komischen Grabbeltisch, wie so ein Grabbeltisch hier bei Mediamarkt.
Ja, weißt du, aber es wirkt eben wirklich billig und der Film war nicht billig.
Nee, und die Actionsequenzen an sich sind cool, aber es sind halt Abziehfiguren und also Figureninszenierung kann der nicht. Du hast ja bei Saw, du hast ja keine sympathische Figur bei Saw in der ganzen Reihe. Du hast ja ständig irgendwelche Charaktere auftauchen, wo du denkst so, okay, du kannst sie zwar unterscheiden, weil der eine ist halt irgendwie so ein Geschäftsmann, der andere ist halt, aber es sind alles irgendwie so ganz schlecht gezeichnete Figuren, so, weil darum geht's nicht. Es geht um die Kills. Und hier geht's halt um die Action-Momente. Und das reicht halt nicht für einen wirklich runden Film. Ich hatte den noch ein bisschen besser in Erinnerung, muss ich zugeben. Aber
du hast ja trotzdem noch deinen Spaß, ja?
Ich hatte meinen Spaß. Also insgesamt geht der schon klar. Also am Ende werden halt so, da werden Gliedmaßen abgeschossen und so, dann bin ich natürlich voll dabei. Ich fand's auch cool, das ist natürlich auch ein bisschen Klischee, dass er sich zum Ende hin dann so den Schädel rasiert. Mhm. Weißt du, wenn es dann darum geht, wenn es dann wirklich ernst wird, wenn es an die an den Rest der Jungs geht, die noch übrig sind. Und dann aber nicht so sauber diesen Schädel rasiert, sondern überall diese Haarteile noch irgendwie rumhängen.
Fand ich ja cool, weißt du?
Das fand ich ja ganz geil, so dass er nicht so mit dem Spiegel das so sauber macht, so von wegen muss alles geil aussehen, sondern dass du halt gesehen hast, dass er das nur so provisorisch gemacht hat.
Nee, zumal ich meine auch, es hat ja tatsächlich pragmatischen Grund, warum er das macht, ne? Oder hat er nicht irgendwie eine Platzwunde auf dem Kopf und will sich die genauer angucken und rasiert sich deswegen erstmal die Stelle frei und denkt sich dann, okay, fuck it, jetzt halt alles.
Ja, tatsächlich auch.
Ja.
Und Ja, du hast natürlich die Besetzung erwähnt. Kelly Preston spielt seine Frau, mittlerweile ja verstorben, ist die Ex-Frau von John Travolta, auch immer sehr hübsch. John Goodman spielt mit. Und Garrett Hedlund.
Geil, das ist ihre Errungenschaft, dass sie die Ex-Frau von John Travolta ist und hübsch aussieht.
Ja, findest du, sie ist eine grandiose Schauspielerin?
Vielleicht, nee, aber sie hat mit, also 74 Credits ist jetzt auch nicht wenig, die hat schon ein bisschen was gemacht. Aber nö, ist auf keinen Fall eine große Schauspielerin für mich. Okay.
Ja, immer in John Travolta-Produktion halt mit drin, ne? Sowas halt, ne? Da war sie immer hauptsächlich. Die waren nicht so gut, egal.
Hatte die nicht eine durchgehende Rolle bei irgendeiner CSI-Reihe auch?
Was?
Ich meine schon, ich glaube CSI Cyber oder so.
Hm. Nee, bei CSI Cyber war sie schon tot.
Okay.
Da taucht er irgendwie nicht hin. Die ist, glaube ich, die ist ja noch relativ neu und die ist ja schon verstorben vor 5 Jahren, 6 Jahren.
Mhm.
Ja, und Garrett Hedlund, den wiederum mag ich ja gerne. Diesmal ohne seine markanten blonden Haare, weil er hat sich auch den Schädel rasiert, hat sich ein paar Kilos angefressen. Den kennen wir aus Tron Legacy, Inside Levin Davis, Davis, den ich ja sehr mag, spielt damit.
CSI Cyber 2016, Greer Latimore hieß ihre Rolle.
Echt, ja?
Mhm.
Wann ist sie denn gestorben?
2020.
Ach, wirklich, ja? Ich dachte, das wäre viel länger, ja.
Digga, ich lese es nur von einem Video.
Digga, ich werde ja wohl hier einen erstaunten Ausruf hier ins Mikrofon hauen.
Ja, nee, nur weil du...
Ja, ich sehe das hier gerade.
Nein, nur weil du gerade CSI Cyber so kategorisch ausgeschlossen hast und mir wieder unterstellt hast, dass ich irgendeine Grütze erzähle, aber es stimmt
tatsächlich. Cyber hört sich halt nach Zukunft an. Das hätte noch gar nicht raus sein können, so ungefähr. Danke. Weißt du, so später denkt man. Ne? Außerdem guckt ihr das ja nicht, deswegen wisst ihr gar nicht, wann das ungefähr ist, oder? Komm, das gucken wir alle
nicht. Ich gucke es eh nicht, ne, eben.
Ja, also,
aber ich habe halt, die ersten 3 CSI gesehen, ja, wie du. Hier in New York und... CSI Vegas, das Original, und CSI Miami. Die habe ich halt gesehen. Und da war halt keine Kelly Preston. Deswegen denke ich so, okay, nee, stimmt nicht.
Kann nicht sein.
Das ist mein Universum.
Ja, aber findest du den hier gut, Garrett Hedlund, hier in dem Film dann?
Naja, das, auch, du auch, so halt, angepriesen hast? Auch halt übertrieben. Der ist halt wirklich ein guter Schauspieler. Der kann was so. Weißt du, der hat der hat eine Charakterfresse, so, hat eine gute Art. Und hier spielt er halt wirklich so ein Klischee-Bösewicht. So, weißt du,
ja, aber das ist schon, wie du gesagt hast, die Figur ist völlig blöd gezeichnet.
Ja, ist sie.
Der ist wahnsinnig eindimensional und ich finde, das, was er da zu spielen hat, spielt er schon gut.
Ja, das schon.
Ja, mein Problem ist hier nur gewesen, dass, also diese ganze Gruppe, Gang, was auch immer das ist, nicht so bedrohlich wirkt. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Auch gerade, wenn er da rummeckert und die Kumpels alle erstmal überzeugen muss, dass sie sich rächen, weil jetzt sein Bruder ja erledigt hat. Das hat so ein bisschen die Bedrohlichkeit gefehlt irgendwie, dass so richtige Motherfucker sind und so. Und er ist ja auch mehr so ein Boy-Typ, ne? Er macht das ja auch ganz gut, ne? Kommt da ganz cool rüber. Aber insgesamt hat mir da die Bedrohung, das verfehlt ihm so ein bisschen. Das finde ich so als schlimmstes Manko, weil das so das Wichtigste ist, ne? Dass er wirklich Schiss vor denen hat, gerade auch mit der Familie, auch vor denen, ne? Dass die dem, wer weiß, was antun, auch mit den ganzen Drohungen. Und ja, das hat mir so. Aber jetzt im Moment kriegt er auch nicht so viel auf den Schirm, als ich nachgeguckt habe, ne? So Tron Legacy, okay, ne? Gemacht. Aber jetzt im Moment auch so ein bisschen ruhiger um ihn.
Ja, ich habe ein paar kleine Filme gesehen mit ihm. Kennst du diesen Mojave? Mm-mm. Der in der Mojave-Wüste spielt hier, wo er ist auch ein ganz cooler kleiner Film, aber hat nicht viel gemacht. Aber ich habe schon einige Filme mit ihm gesehen, so einige Serien. Dieses Mudbound will ich noch sehen. Dieses Rassismus-Ding, wo Mary J. Blige auch mitspielt. Das ist, glaube ich, auf Netflix oder so. Bin ich auch schon ewig auf meiner Wunschliste.
Ja, ich meine, Four Brothers war nicht schlecht, ne?
Ja, der war nicht schlecht.
Noch, stimmt. Und John Goodman hier, da war noch fett und voll Alkohol. Das war kurz bevor er nüchtern wurde. Mhm. Kurz bevor hier in Berlin gedreht hat, was er damals im Interview erzählt hat, Speed Racer mit den Wachowski-Geschwistern. Da hat er nämlich dann, von da an war dann, sagt er jedenfalls noch heute und so, nüchtern und hat abgenommen und so weiter. Ne?
Okay.
Weil das ist nochmal die letzte Rolle, die man so gesehen hat quasi, als Monster.
War der Alkoholiker, ja?
Ja, voll, der hat doch, also voll ist gut. Ey. Der hat im Interview hat er erzählt, dass er wirklich, und das hat sich richtig traurig angehört, dass er wirklich Roseanne immer voll gewesen. Flintstones, nein, mehr oder weniger Kinderfilm auch, voll gewesen.
Echt?
Er war immer voll. Er hatte auch Theater gespielt, das war ja zuerst, bevor er so Roseanne gemacht hat und so. Da fing das auch so ein bisschen an, weil er auch immer nervös ist und so. Eltern auch und sowas alles, hat er das im Interview gesagt, ne? Und er hatte wirklich ein Glas da hinter der Bühne immer stehen gehabt, Wodka, ne? Und überall, zack, damit er zwischendurch einen trinken konnte, ne? Also er sagt, er war immer. Und deswegen haben auch die Coen-Brüder dann irgendwann, er hat ja in jedem Film quasi mitgespielt, von ihm die Finger gelassen, weil das zu viel wurde. Er kann sich auch viele Sachen nicht mehr erinnern. Ne? Und jetzt hat er ja wieder dann eine Rolle bekommen, er dann auch bei denen, als jetzt wieder in Ordnung war und so. Ne? Und eben, er sagte auch, aber den hat er es nur zu verdanken, dass er durch Big Lebowski so eine ikonische Figur gespielt hat, irgendwie, dass er dann so oft in vielen Filmen drin war halt mit. Ne?
Mhm. Ja, aber der hat schon auch, und so. Also ich habe es mir schon bei Righteous Gemstones auch gedacht, der krass abgenommen.
Mhm.
So, ja. Der hat sich wirklich optisch auch stark verändert.
Ja, zum Glück. Cooler, ich liebe den ja eigentlich so. Man liebt
ich auch.
Ja, jeder liebt den ja einfach. Ne? Ja.
Liebt den sehr. Aber hier ist halt seine Figur ist natürlich auch wahnsinnig eindimensional gezeichnet.
Ja.
Aber
ja,
auch das ja. macht er natürlich gut. Ich finde hier eh, also es sticht jetzt keiner wahnsinnig negativ raus.
Obwohl die Storyline von ihm, die dann so ein bisschen aufgeblättert wird, schon ganz cool war. Also die fand ich jetzt nicht schlecht. Die ich jetzt nicht verraten will, ohne zu spoilern.
Mhm.
Aber das war schon so ein kleiner Aha. Okay, ganz cool. Moment, den ich so nicht habe kommen sehen.
Und dann haben wir noch eben die Polizistin. Die wird von Aisha Tyler gespielt. Die ich tatsächlich nur an der Stimme erkannt habe. Weil die spricht bei Archer, ist die Lana. Das ist also die weibliche Hauptrolle bei Archer und die spricht eben Aisha Tyler und das ist eine sehr markante Stimme, wenn man da halt schon ein paar Staffeln geguckt hat. Ja, aber eben, hast du ja auch schon gesagt, ihre Figur hier ist natürlich auch so ein bisschen Mittel zum Zweck.
Ja, hat mich ein bisschen an die Polizistin von Dark Blue neulich erinnert, die wir hatten.
Ja, voll.
Ähnliche Rolle.
Voll, ja.
Auch so sehr blass und einfach nur so, hier haben wir noch eine Person, die auf Seiten des Gesetzes irgendwie spielt.
Die musste halt da sein, ne? Da hat sich aber sonst wirklich niemand groß Gedanken drüber gemacht.
Ja, völlig austauschbar.
Schon schade.
Ja, also mein Fazit, habe ihn ein bisschen besser in Erinnerung, aber geht immer noch in Ordnung. Wie siehst du das, Alessandro?
Ja, wie gesagt, ich hatte damals auch besser in Erinnerung, hab den auch ganz anders wahrgenommen als jetzt. Ebenso, dass er, auch wenn ich James Wan besser kenne mit seinen Horrorfilmen, wie auch Malignant und jetzt hier auch der, dass er sowas auch wirklich Klassisches machen will, auch wenn er ein bisschen mehr Geld hat. Denn ich hatte auch nachgeguckt und gesehen, okay, der war auch ein bisschen teurer. War bei Malignant aber auch so, weil er halt immer Geld kriegt, weil er irgendwie die Leute ins Kino zieht. Und glaube halt, dass er hier auch nicht mehr wollte, nicht mehr kann, das schon alles bewusst macht. Ob das dann einem gefällt, ist natürlich eine andere Sache. Ich hatte mal Spaß dran, war jetzt auch nicht mega begeistert. Ja, kann man sich vorstellen, ne? Was ich so für Punkte.
Ja, ich habe eine Vorstellung. Aber dieser Film hier hat finanziell nicht funktioniert. Ne?
Nee, hat er nicht. Ne?
Gerade mal knapp 17 Millionen gemacht.
FSK, was war das wohl? R-Rating oder was war das? Noch höher vielleicht oder so?
Nee, ich glaube
R-Rating. Bacon auch nicht so beliebt vielleicht, ich weiß nicht. Weiß auch nicht.
Na gut, so ein Riesenkassenmagnet ist der, glaube ich, nie gewesen. Aber trotzdem, also ich hätte schon erwartet, dass der mal mindestens sein Budget wieder reinholt, aber das hat nicht funktioniert. Und die Kritik ist auch nicht wahnsinnig begeistert von dem Film. Sollen wir zu den Punkten kommen oder wollt ihr?
Nee, können wir gerne machen.
Noch Fragen stellen, okay.
Also eigentlich sehen wir das ja alle ähnlich so.
Nur ich glaube, ich sehe das schon bedeutend schlechter als ihr.
Ja, aber
weil ich fand das ist wirklich kein guter Film für mich. Also
ja, das
beschränkt sich total auf diese Action-Momente.
Das ist der Unterschied bei den Punkten, aber von der Sache her sehen wir das trotzdem, glaube ich, alle ähnlich. Also wir sehen ja die Mankos.
Ne?
Wir sehen die Mankos bei der Inszenierung und dass es schon sehr dramatisch inszeniert ist und sehr spannend so in bestimmten Momenten, aber halt jetzt nicht von einem richtigen Könner, also nicht sehr dezent, sondern es halt alles so mit dem Vorschlaghammer.
Ja, aber also unterm Strich hattet ihr hier ja scheinbar Spaß damit. Ich habe mich hier wirklich durchgequält.
Da ist halt der Unterschied, ja.
Ja. Na gut, die Punkte. 6,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 36. Das ist gar nicht gut. Rotten Tomatoes von der Kritik 4,2 von 10 ist auch nicht berauschend. Und vom Publikum 3,4. Letterboxd immerhin 3,1.
Ist das berauschend?
Naja, das finde ich noch verhältnismäßig gut. So, und jetzt Punkte raten. Wir haben ja zwei gemeinsame, das würde ich vorschlagen, ich fange bei dem an. Ich sag, ihr seid beide bei 7.
Bei mir ist, okay, ich rate erstmal. Soll ich anfangen oder fängt Alessandro an? Wie ist die Reihenfolge?
Nee, bei den gemeinsamen gibt es ja in dem Sinne keine Reihenfolge.
Da gibt es keine Reihenfolge.
Du kannst.
Komm, mache ich gerade.
Wie gesagt, ich fuchs mich gerade rein hier, ich bin neu.
Ja, da mache ich hier. Lee ist bei 4,5. Und das ist noch gut gemeint. Und Guess ist bei 7, sage ich auch, ja.
Okay, ich sag, Alessandro ist bei einer 7,5. Und Lee ist bei einer. Ich glaube, der ist schlechter, Alter. Ich glaube wirklich, der ist schlechter.
Ja, glaube ich auch.
3,5.
So, auflösen. Guess, wo bist du?
7.
Tada! Alessandro.
7,5.
Nice.
Aber war bis zu 7,5. Und das Besondere hat mir so einen Spaß gemacht. Auch im Haus muss ich noch erwähnen. Die Action fand ich auch nicht schlecht im Haus. Also das erste Mal, aber wir wollen ja nicht
zu verraten. Ne? Alle Action. Ja, also ich fand keinen von den Action-Momenten schlecht. Die waren alle irgendwie geil.
Ja, aber auch besonders so ein bisschen. Weißt du, also ich meine nicht so wow, aber so kleine Kreative, so vielleicht das nochmal gerade besonderer, weil der Rest halt so ruhig war und so low halt, ne, insgesamt. Mhm. Also auf dem, ja.
Ja, ich bin tatsächlich bei 4,5. Alessandro, geiler Typ, ey.
Shit.
Oh, gut.
Punktlandung von ihm.
Shit. Durchquälen.
Wo warst du, Gels? Bei 7. Bei 7?
Ich war bei einer 7.
Okay.
Tja, dann geht hier Alessandro tatsächlich mit einer Nullrunde raus. Stark.
Krasser Typ.
Gess hat minus 1 und ich minus 0,5. Guter Start, Alessandro.
Ja.
Ja, weißt du doch, nachher.
Nee, also ich meine, die letzten aus Male und dann so lief doch gut bei dir.
3 daneben.
Ja, genau.
Guck mal hier, Joe und Fepse, die Säue, ja. Jetzt haben die so beim Punkteraten, sind die so abgerutscht und haben verkacken gerade und jetzt ziehen die mich auch noch mit rein hier, weißt du? Ziehen die mich auch noch mit in den Abgrund, indem die mir hier so einen Film hier servieren, wo ich so daneben rate. Okay. Schweinerei.
Ja.
Na gut. So, jetzt aber was Eigenes. Und ich habe ja gesagt, dann machen wir gleich weiter mit dem etwas düsteren Stoffen, mit einem gewissen Bodycount. Ich bin gespannt, wer den kennt. Ich habe mir aus dem Jahre 1986 den Film Link, der Butler, angeguckt.
Cool. Er ist lange her. Den habe ich gesehen als kleines Kind.
Ich dachte, Link, wie das hier gesehen kind. Hast.
Ja, aber ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur noch, was ich gefühlt habe und so ein paar Bilder draußen von der Villa. Aber mehr weiß ich echt nicht. Das war's.
Du durftest den aber gar nicht sehen als kleines Kind.
Boah, fuck.
Ja, ich durfte viel nicht sehen als kleines Kind, ey.
Irgendwas klingelt aber hier im Hintergrund.
Das ist nicht gut, sich.
Also, ja. Wenn irgendwas klingelt. Also, wenn es nicht gleich klingelt, dann weiß ich auch nicht.
Dann kommt der Butler.
Dann kommt der Butler rein, ja.
Klingeling, da ist er.
Ach, okay, ist das mit dem Affen?
Das mit dem Affen, ja, Spoiler Alert.
Wen hast du jetzt beleidigt?
Ach, Terrence Stamp, der Affe, spielt da die Hauptrolle. So, Regisseur Richard Franklin, bekannt für sehr großartige Sequels. Psycho 2 hat er inszeniert und FX Tödliche Tricks, den zweiten Teil, den mag ich ja tatsächlich ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ihr diese FX-Reihe kennt mit Brian Brown, wo er diesen Stuntman spielt, der dann so seine Stunts oder seine Special Effects quasi, die er selber so für Filme baut, dann so in realen Kriminalfällen einsetzen muss. Ist schon ganz cool gewesen.
Okay.
Ja, hört sich gut an.
Und also fürs Drehbuch waren 2 Leute zuständig für die Story und einer fürs Drehbuch, Everett DeRoche, den kennt man vielleicht, weil der auch The Long Weekend geschrieben hat. Das ist auch ein Film aus den 70s, den vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Das sind aber auch eher kleinere Sachen, unbekannte Sachen. Also ist jetzt nicht die Riesenbiografie gewesen. Und es geht um die Studentin Jane Chase. Passenderweise, weil es geht hier um Affen und da fiel mir natürlich sofort auf, okay, der Vorname von ihr ist Jane, Alter. Das ist schon so wie eine Tarzan-Film, verstehst du? Das ist schon mal geil. Und Jane Chase wird von ihrem Professor, Dr. Stephen Phillip, der wiederum gespielt von Terrence Stamp, The Limey, oder wir haben ihn neulich in hier Last Night in Soho gesehen, der unheimlich alte, das ist Terrence Stamp, der wird von ihr eingeladen, dass sie ihm assistiert auf seinem riesigen Landhaus an der kargen schottischen Küste. Wir sind nämlich gerade in England. Mhm. Und der hat so ein Landhaus an der schottischen Küste, sehr abgelegen, und braucht dort eine Assistentin. Er forscht dort nämlich an Menschenaffen, hält dort auch diverse Menschenaffen, an denen er halt irgendwelche Forschungen betreibt, mit denen er so Tests macht, so Intelligenztests, und seit Jahren macht er da diese Forschung, deswegen kennt er sich halt auf diesem Gebiet super aus. Und sie kommt dann bei diesem Landhaus an, wird da praktisch hingefahren, und der Affe, der ihr die Tür aufmacht, ist gleichzeitig der hyperintelligenteste und älteste Affe da auf dem Grundstück. Das ist der 25-jährige Link.
Sind Sie mal an, jedes Mal, das war ein Beleidigung. Der Affe, der da die Tür aufmacht.
Ist keine Beleidigung. Aber ist schon ganz geil gemacht, weil du siehst nicht gleich, dass ein Affe ist, sondern er steht da zum Halbdunkel. Und es kann halt auch so ein kleiner, so ein Rentner sein oder so, weißt du. Aber
ein Zwerg oder ein Nase oder was? Rentner.
Naja, weiß nicht, so ein kleiner Rentner schrumpfen noch auf und wäre noch muckelig dann im Alter.
Der ist oben, ne? Aus oben aus dem Film, ne? Der ist klein,
quadratisch. Genau, ja. So, geil. So sieht auch ein Orangutan aus. Nein, das ist der 25-jährige Link. Der quasi der Butler des Anwesens ist.
Und der ist noch ein Guter?
Der ist noch ein Guter. Und der bekommt halt im Laufe der kommenden Tage, wo halt auch Jane so mit dem Professor halt so forscht, auch an den anderen Schimpansen, also sind Schimpansen, da sind er ist halt der einzige Orangutan da weit und breit. Und da ist auch ein aggressiv.
Weit und breit, Alter. Das ist schon klar, dass ich außerhalb dieses Hauses an der schottischen Küste nicht noch ein paar andere Orang-Utans rumtreiben, Alter.
Ich kenne mich mit Biologie nicht aus. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie in der Landschaft vielleicht auch auf der Menschenaft unterwegs sind an der schottischen Küste.
Weit und breit.
Nein, ich meine, in dem Haus ist halt der einzige Orang-Utan. Es gibt dort mehrere Schimpansen, aber nur ein Orang-Utan. Darauf wollte ich hinaus. Und der schlaue Link bekommt dann im Laufe der Tage mit, dass der Professor ihn einschläfern will.
Oh, okay.
Ja, weil der so ein bisschen Scheiße baut und nicht mehr so Herr seiner, also nicht der Professor, sondern der Affe, ist nicht mehr so Herr seiner geistigen Kräfte und lässt so ein bisschen nach und deswegen will er Link halt einschläfern lassen, weil er schon alt ist und keine Zeit mehr für den hat. Und als Link das mitbekommt,
wie assi, Alter.
Als Link das mitbekommt, wird er dann etwas anarchisch und ist nicht mehr so gehorsam und der ruhige Kerl scheint dann so ein bisschen aggressiv zu werden im Laufe des Films. So viel kann ich hier an der Stelle verraten.
Mhm.
Es gibt dann auch so Momente, die sind dann wirklich unangenehm. Das macht der Film schon ganz gut, weil ich finde, dass Affen in Filmen, was so Creature Horror angeht, total underrated sind. Weil die Affen den Menschen eigentlich total ähnlich sind und weil es ja wirklich intelligente Tiere sind. Und du hast ja ständig irgendwelche, keine Ahnung, wild rumlaufenden Wildschweine oder Bären oder irgendwelche Meerschweinchen oder so. Aber Affen sind ja eigentlich super intelligent, deswegen bieten die sich eigentlich an, in so einem Creature Horror ins Zentrum gepackt zu werden. Und das ist ja auch so, wie diese Affe dressiert worden ist von den Tiertrainern für diesen Film. Das ist schon krass, weil Link war früher nämlich, wurde auch etabliert, war in so einem Zirkus tätig und hat in so einem Zirkus, ist er dann aufgetreten und hat dann so irgendwelche Sachen gemacht, hat die Leute zum Lachen gebracht. Unter anderem hat er sich eine Zigarre angemacht.
Okay.
Und der raucht auch Zigarre. Und ob er jetzt diesen Trick vorführt oder nicht, der raucht er privat, wenn der irgendwo unterwegs ist und in der Küche sitzt.
Privat?
Ja, wenn er halt irgendwie wenn er halt eine Stunde frei hat und gerade nicht irgendwie seinen Butler-Tätigkeit nachgehen muss, setzt er sich in die Küche und macht sich halt eine Zigarre an. Mit einem Streichholz.
Geil, Alter.
Also hyperintelligenter Typ.
In seiner Freizeit smart raucht auch, Link ja, auch gerne smart, mal Zigarre.
Und das wird halt unangenehm, weil Jane will halt in die Badewanne steigen, lässt sich halt zum Bad ein und lässt halt die Badetür offen und Link steht halt in dieser Tür und beobachtet sie. Und er ist auch der Einzige, der mit Klamotten rumrennt. Der hat da halt wirklich so eine Butler-Uniform an. Der hat da halt die ganze Zeit so einen weißen Frack an und so ein Hemd. Ach so. Und so.
Okay.
Und steht da und guckt sie halt an. Und sie will halt, dass er rausgeht. Und er geht halt nicht raus, sondern guckt sie an. Und das sind so die Momente, wo du denkst, okay, jetzt wird's unangenehm. So, irgendwie ist der schon spooky. Und es gibt halt so eine Geste, die der Professor den Affen beigebracht hat. Nämlich, dass wenn die irgendwie Scheiße bauen oder wenn die gerade irgendwas umgehauen haben oder irgendwas umgerissen oder irgendwas falsch gemacht haben, dann entschuldigen die sich, nehmen die so die Handfläche entgegenstrecken. Und dann legt man so praktisch seine Hand auf die Handfläche als Mensch und sagt dann, okay, alles klar, die sei verziehen.
Ja.
Und das benutzt Link im Laufe des Films so ein bisschen inflationär. Das heißt, die Sachen, die er macht, werden immer schlimmer und er will sich halt jedes Mal entschuldigen und irgendwann wird die Entschuldigung halt nicht mehr angenommen und dann wird er halt noch aggressiver.
Okay.
Das ist schon ganz cool. Und das ist ein geiler Film, der macht Spaß. Ich meine, man muss dazu sagen, der ist von Canon Film produziert worden. Das sind diese israelischen Golan-Cousins, die hinter Canon stehen. Und die wollten halt so ein Jaws machen mit Affen. Mhm. Also praktisch der weiße Hai, so das Prinzip. Weißt du nur, dass man jetzt einen bösen Affen ins Zentrum packt. Und die sind ja bekannt dafür, dass sie so Fließbandarbeiten hingelegt haben. Das heißt, das sind keine hochbudgetierten, krassen Filme, obwohl die schon wirklich Hits gelandet haben, also was Canon angeht. Ich meine, Over the Top, Bloodsport ist von denen und hier Delta Force, die ganzen Chuck Norris Filme und so.
Mhm.
Also die haben schon wirklich paar großartige Filme gelandet und gerade so damals, so, die haben sich halt sämtliche Van Damme Filme und hier Michael Dudikoff und so danach gerissen, alle Chuck Norris Filme der 80er und so.
Mhm.
Dolph Lundgren und so alles. Ja.
Genau, Dolph Lundgren und von denen ist halt Link der Butler. Also unter der Ägide. Ich muss auch sagen, dass der deutsche Titel halt ein bisschen daneben ist, weil der Originaltitel ist nur Link.
Mhm.
Was natürlich eine doppeldeutige Bedeutung ist, weil wir wissen ja, Link, Evolution und so macht natürlich irgendwie mehr Sinn, als wenn man noch dieses Butler ranhängt. Insofern hätte ich das den Originaltitel auf jeden Fall vorgezogen. Der ist schon kluger Titel auf jeden Fall, dass dieser Affe auch Link genannt worden ist, weil das ist ja praktisch die Verbindung zwischen Menschen und die Entwicklung von Affen zu Menschen, das ist die Verbindung. Und er ist ja das Zentrum des Ganzen, er ist ja der intelligenteste von ihm, also praktisch den Menschen am ähnlichsten.
Ja.
Und also du wirst ja an einem oder anderen Moment wirst du auf jeden Fall staunen, was sie diesem Affen alles beigebracht haben und wie gut der dressiert ist. Und dass der, was der so in bestimmten Momenten macht halt, das ist schon geil.
Aber geil, dass du sagst, so Affen sind so underrated, so auch gerade im Horrorgenre, ne? Mhm. Ich meine jetzt gut, Planet der Affen und so, da wurde ja zu Genüge behandelt und so und weniger als Horror vielleicht, obwohl da auch ein paar gruselig sind. Ja, also King das Kong, erste, aber. Der erste Krimi, Whodunit-Krimi, der geschrieben wurde von Edgar Allan Poe, der überhaupt eigentlich der erste Krimi war, 1840, 41, irgendwie sowas. Jetzt keine Quizfrage hier. Der, jetzt Spoiler für diese Geschichte.
Für welche Geschichte
Mörder,
Spoiler?
Jetzt weiß er war gar nicht. Ein Affe, ein Orang-Utan.
Okay.
Geilerweise, weil dem was beigebracht wurde, nämlich der hat einen Schiffsfahrer, Marine hatte den immer und der hat sich immer rasiert und der Affe hat das immer nachgemacht. Ah. Und irgendwann ist der Affe entflohen, weil der mit der Peitsche dann immer bedroht, wie er das falsch gemacht hat, ist abgehauen und ist er bei anderen, bei den Frauen ins Zimmer, bei zwei Damen und er wollte die rasieren halt und hat sie dann die Kehle durchgeschnitten. Stehst du so? Also, und das, und da muss das mal drauf kommen, das ist so der erste Private Eye-Typ, so Sherlock Holmes-Figur, die da war und so, ne? Und der hat das dann halt herausgefunden. Das ist richtig geil und so. Egal, okay. Das war der erste. Das ist, deswegen ist das witzig auch so.
Es gab auch mal einen Film, wo die so einen kleinen Affen dressiert haben, dass der irgendwie einbricht. Dass der in irgendwelche Fenster einsteigt und so und dann irgendwelche Sachen klaut und dann so Ketten und Juwelen und so eingesammelt hat. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Film das war. Den habe ich auch gerade vor
Augen. Und ich kenne auch noch einen mit, wo der Affe so Fernsehprogramme immer sagte, was gut oder schlecht war. Welcher war das denn? Da haben sie den für Kotenaffen. Der war immer, hat immer Fernsehen geguckt, die dachten immer, der Junge hätte es so drauf, aber der Affe hat sich immer gefreut, das ist so ein 80er-Jahre-Ding, wenn was Gutes im Fernsehen lief. Und dann konnte er mal sagen, welche Sendungen gut sind und welche schlecht. Und dann war so gut bei der Produktion da, bei dem Fernsehsender. Ich glaube, das war auch so ein Disney-Ding oder so. Scheiße, Affenfilme, nächstes Mal, neues Thema.
Affenfilme, ja, neues Thema. Aber es ist schon geil, dieses Affenthema in so einen Creature-Horror-Film zu packen. Dadurch, dass sie so intelligent ist und den Menschen so ähnlich und dadurch, dass sie so eine Auffassungsgabe haben, weißt du, und deswegen hat mir das gut gefallen. Und das haben halt wenig Filme bisher gemacht, was mich ein bisschen wundert. Aber das ist ja schon ein bisschen, also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere den so ein bisschen trashy findet, aber ich fand den gut.
Aber wird das denn auch richtig blutig hier?
Nee, das ist eher harmlos. Das ist nicht einer von diesen Creature-Horror-Filmen, wo so ein Bär irgendwelche Arme abreißt und so hin und her. Da gibt es ja wirklich krasse, brutale Filme, sondern das ist hier schon einer von denen, wo du sagst, das ist schon im Großen und Ganzen ist das eher harmlos.
Ach so.
Aber trotzdem interessant. Hat auch eine super Schlusseinstellung. Hat eine mega Schlussszene. Wo du so. Also ist schon eins der besten Enden, die ich so in der letzten Zeit so bei Filmen gesehen habe, die ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte, wo ich gesagt habe, Alter, okay, das ist richtig geil.
Okay.
Das hat mir auch nochmal gefallen. Okay. Wie du aus dem Film entlassen wirst, das ja sorgt ja auch nochmal für den ein oder anderen Punkt.
Ja, klingt so, als hättest du hier eine Menge Spaß gehabt.
Ja, war gut. Also jetzt nicht der Mega-Film, aber...
Aber der subtile Horror die ganze Zeit, so diese Angst vor dem Typen, weil er irgendwie intelligent, ja. Also der Affe.
Der subtile Horror. Elizabeth Shue halt damals ja auch so ein Shootingstar gewesen, ja, mit Elizabeth Shootingstar. Hat ja auch bei Cocktail mitgespielt, bei Karate Kid, mittlerweile auch bei The Boys und damals so in jungen Jahren, kann ich schon verstehen, dass sie in dem Film mitgespielt hat. Da hat es mal so ein Horror angehauchter Film und so, war natürlich auch hübsch anzusehen.
Hollow Man, um den Kreis zu schließen, den Kevin
Hollow
Bacon
Man, ja. Stimmt, ja. Siehst du? Ja.
Und Piranha, glaube ich, auch, ne? Da war es auch nochmal so halt nackt und so. Diese Piranha, der neue, 3D
ja, ja.
Oder was da
ja, ja, auf jeden Fall.
Wirklich, da war die auch dabei. Oh
Mann. Der war von Aja, oder? Alexandre, ja, genau. Aja war der neue Piranha.
Alexandre Aja.
Ja, Link der Butler. Aber die Punkte sehen nicht so rosig aus. Das ist dann eher so, das ist dann eher die Trash-Fraktion, die sagt so, ja, typischer Canon-Film halt, eher billig. Aber muss ich leider ein bisschen gegenschießen. Also IMDb ist bei einer 5,9. Ich habe keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes 4,5. 2,9 vom Publikum und Letterboxd auch nur eine 3,0.
Ui.
Das ist alles nicht so prall. Geht eine Stunde 43 übrigens. Das ist aus dem Jahr 86.
Okay. Alessandro müsste anfangen, wenn du raten willst. Du kannst natürlich auch einen Joker nehmen.
Ja, du hast einen Joker,
das
stimmt.
Auch. Ja. Nee, komm. Ich mach. Ich sag 7,5.
Ja, sage ich auch.
Ist beides richtig.
Sehr schön.
7,5.
Na cool, da freu ich mich, weil ich wollte ihn immer mal wieder sehen und ich dachte, der ist bestimmt nicht gut. So, weißt du, als Kind warst du so, wow. Und denkst, das ist bestimmt nur Schrott eigentlich, aber schön, der hört sich voll cool an.
Das ist schon so ein Ding, wenn du den als kleiner Junge siehst, dann wird er dich beschäftigen und du wirst denken, Alter, okay, voll spannend und so. Und wirst du, wenn du in den Zoo gehst und du siehst diesen Affen, wirst du schon wahrscheinlich so ein mulmiges Gefühl haben. Aber wenn du den natürlich mit Ü20, 30, 40 Ü60 siehst.
20 war schon passend, das war schon richtig.
Ja. Ja. Dann kann ich schon verstehen, dass der nicht mehr, dass der ein bisschen harmloser ist, aber macht trotzdem Spaß.
Cool.
Also ich habe überlegt, ihm eine 7 zu geben, aber irgendwie hatte ich dann doch Spaß und die Schlussszene war geil und habe ich gesagt, komm, hier, halben Punkt, Trinkgeld.
War richtig so, richtig so.
Ja. Cool.
Cool. Klingt der Butler.
So, jetzt machen wir weiter mit Alessandro oder machen wir gemeinsam? Das haben wir jetzt noch gar nicht, oder wollen wir den gemeinsam ganz am Ende machen?
Ja, würde ich sagen, weil da würde sich auch vielleicht Spoiler-Part anbieten, oder was meint ihr?
Mhm.
Wenn wir Bock drauf haben.
Ja, stimmt. Das ist ein guter Plan.
Guter Hinweis, ja.
Es sei denn, Anastasios schreibt mir dann irgendwie böse Briefe, dass wir seine Rezension immer am Ende gepackt haben von den letzten Podcasts und dann kommt die nächste Statistik rein.
Ja, okay. Vielleicht
das ist
aber auch,
Schuld jetzt.
Nein, aber vielleicht ist er dann ja auch wirklich froh, dass wir noch einen Spoiler-Part aufgemacht haben für den Film, weil da hat Alessandro true. Schon recht. Bietet sich an.
True, true. Wahre Worte hier. Na dann.
Ja, dann Alessandro, bitte.
Ja, da bin ich dran. Worum geht's? Also, das ist in jeder Hinsicht, Alter. Okay, also. Ich war, als ich das erste Mal eine volle Folge bei euch da war, lang ist es her, Folge Freaky Dry Day, Folge 64 war das. Da war der erste Film, den ich vorgestellt habe. Wisst ihr das noch?
Alter. Das war Dracula.
Nee, das war der letzte, der peinlichste von allen, den ich da vorgestellt habe. Jedenfalls von der Rezension her. Ja.
Der peinlichste.
Ich zitiere Lee, wie lange geht das hier noch?
Hast du das wirklich so gefragt? Wie gehst du denn mit unseren Gästen um? Dass der überhaupt nochmal wiedergekommen ist.
Ja, eben, vor allem scheinbar schwer traumatisiert hier.
Ja, ja, das habe ich mir gemerkt. Okay, ich sag's euch. Paranormal Activity habe ich damals gebracht.
Ja. Oh ja, stimmt.
Was könnte ich dann jetzt bringen?
Den zweiten Teil.
Den zweiten Teil.
Ach, großartig.
Weil sich damals Guess auch so gefreut hat.
Ja, Guess freut sich jetzt schon.
Zumindest passt er in das Schema.
Ja, mehr oder weniger schon.
Aber da hat sich Lee wieder von der menschlichen Seite gezeigt, von wegen so, ja, wie lange geht denn das noch? Weil da meint er im Nachhinein so, fandst du nicht, dass du ein bisschen zu gemein warst zu Alessandro so bei Paranormal Activity? Der ist ja voller Leidenschaft und du hast da die ganze Zeit gehatet, so fandst du nicht ein bisschen fies?
Da war mich mal viel schlimmer das mit Lee, Alter, was er auch nicht so gemeint hat natürlich, aber.
Das hat sich mehr traumatisiert, so. Okay.
So, ja, nee, das andere war ja Spaß. Ich wusste ja, dass du nicht so auf Found Footage stehst oder nicht auf Paranormal Activity. Das hatte ich gehört. Das
ja, aber wenn man so, witzig. Was Lee meinte, so wenn du halt so einen Herzfilm hast und du schwärmst die ganze Zeit und dann ist halt einer, der zieht halt mal alles runter und sagt so, nee, das war voll scheiße und nee, und das ist voll scheiße. Das ist halt so.
Das ja, mir, so. Mir würde das wehtun.
Ja.
Bei so einem Herzfilm, ja, aber ja, du.
Aber wie gesagt, ich wusste ja, dass er nicht gut findet und ich wusste, also, dass wie er reagieren würde. Und bei dem kann man es ja verstehen irgendwie, ne, dass so einer gar nicht drauf klarkommt und so. Ne? Ist ja jetzt kein, keine Ahnung, was Schweindilemma oder
ja.
Forrest Gump für dich oder so. Ne? Da würde ja, ich auch eben. Nicht sagen, Alter, bist du Assi, Alter, wie findest du den? Null Punkte, das mache ich ja dann nicht. Das ist ja noch was anderes. Das wäre heftig. Aber fangen wir jetzt an. Paranormal Activity 2. Wie gesagt, alles so, was er eingenommen hat und so nachhören bei Folge 64. Aber nur bis dahin, nur die erste Dings und dann nicht weiter, Alter.
Uns ist egal, Hauptsache Stream, wie Hakan jetzt sagen würde.
Nee, es geht schon, ja, ist ja bei euch, ne? Also genau, Hauptsache Stream ist ungefähr. Schöne Grüße an Hakan und Michael übrigens auch nochmal. Genau, davon muss man ja auch machen. Wie fange ich an? Guck mal, das ist eine andere Frage als worum geht's? Wie fange ich an? Auch nicht schlecht, ja, kannst du. Ist schon besser, So ein kleiner überleitungsmäßig so.
Will da jemand gesampelt werden?
Also, der zweite Teil sehen wir eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater natürlich, einer Tochter, die schätze ich mal so auf 14 und einem Neugeborenen. Die kommen so nach Hause, von Footage wird natürlich alles mit der Kamera gefilmt, ne? Kind ist da, bla bla. So ein kleiner Zeitsprung, das Kind ist dann schon so, also wirklich ein kleiner, 6 Monate auf einmal oder so, ne? Sowas in der Richtung. Kann man nicht genau sagen, ist halt ein kleines Kind, schläft da in der Wiege und so, bla bla. Wir sehen dann, wie die Familie die Protagonisten aus dem ersten Teil besucht. Das ist nämlich ihre Schwester. Da ist die Verbindung.
Okay.
Versteht man, ne? Fragt immer bitte, ne?
Naja, hätte sonst eh gefragt, in welcher Verbindung der zum ersten steht, deswegen vielen Dank dafür.
Hast du damals schon gefragt, wie stehen denn die ganzen Teile in Verbindung, wenn so und so? Und dann habe ich ja gesagt, die sind irgendwie verwandt miteinander und so oder haben mal da gewohnt und das war's.
Wie alt ist denn die Schwester? In welchem Ort spielt das?
Fickt euch. So. Und wir sehen dann halt diese Verbindung, dass die da ist. Fertig. Irgendwann passiert halt irgendwas.
Fertig.
Passieren dann komische Sachen, ne? So, fickt euch mal.
Hey, sorry, das war einfach gerade lustig. Also, ja, ne? Fertig.
Das ist so, so unnötig, dieses Fertig, Alter.
Sorry, Mann, das kommt, weil ich nicht nachdenken kann wieder. Das
ist so. Weil das du ist erzählst so, ja weiter, das ist ja nicht fertig.
Nein, ist sind fertig, aber nee, das eben. Erstmal so in sich als Dings, Mann. Weil das ist so schwer. Den habe ich als erstes geguckt. Ich muss jetzt gerade für den ganzen Film, ne? Ich muss gerade wieder Review. Ich habe ja noch die anderen auf. Bla. So, dann passieren so gefühlte Einbrüche. Die Tür ist offen, alles ist durcheinander, wenn sie nach Hause kommen, ne? Alles ist so durchwühlt, aber es wird nichts geklaut. Das sind so die ersten paranormalen Aktivitäten. Darauf, die haben Kohle, großes Haus, riesen Pool. Daraufhin installieren sie überall Kameras. Also, wie heißt das denn? Nicht Spionagekameras, sondern Wachkameras.
Überwachungskameras.
Überwachungskameras, genau. Die immer sind immer wach, deswegen wahrscheinlich. Und filmen, haben wir da diese Position. Das ist so diesmal das Gimmick mit, so ein bisschen das Neue, dass wir nicht diese Handcam die ganze Zeit haben, mit der sie rumlaufen, die sie irgendwo hinstellen, sondern diesmal zusätzlich zu der Handkamera noch überall diese Überwachungskameras. Mhm. Und da haben wir natürlich dann fest etabliert, einmal draußen den Pool, dann die Küche, das Kinderzimmer mit dem Baby natürlich, schön mit Nachtsicht. Und ein Flur. Das sind so die Bereiche da eben zur Eingangstür, die wir dann immer andauernd sehen, jede Nacht. Mhm. Am Anfang des Films wird übrigens, weil es ja von Footage und damals so wie bei Blair Witch Project so ein bisschen, ne, steht dann auch so in schwarzen Lettern geschrieben, es gibt keine Credits, steht da nur so Paramount dankt den Familien der Verstorbenen. Der Familie der Verstorbenen und so. Mhm. Und dem Polizeirevier, keine Ahnung, irgendwo, wo das halt ist, ne? So ein bisschen das real erstmal wirken zu lassen.
Ja.
So das Ding. Das, da war ich, hat mich auch noch gewundert. Ich hatte den ja schon gesehen, ne? Das einmal im Kino. Ich habe ja alle im Kino gesehen. Und das war jetzt der erste Rewatch. Mhm. Weil, wie gesagt, Achillesferse, Ford-Footage. Ich habe den auch tagsüber morgens geguckt, ne? Sicherheitshalber. weil, ja, das ist so, krieg ich sonst einen Call aus, ey.
Das ist krass. Das kannst du null nachvollziehen, ey.
So, diese Sachen passieren da. Dann kommt irgendwann wieder die Schwester zu Besuch, ne? Ist ja auch, ne, ihr, was ist das nochmal, Nichte oder so, ne? Von der Schwester, die das Baby besuchen, gucken, mal aufpassen. Und, sagt, und dann erzählen die sich, dass jetzt bei dieser Familie, unserer Familie jetzt hier in dem Film, diese komischen Einbrüche passiert sind. Und komische Sachen passieren paranormal. Und die beiden reden dann miteinander, dass sie das halt als Kinder hatten, die das nämlich, diese Erlebnisse schon, dass da immer irgendwas war. Mhm. Paranormale Aktivitäten, irgendwas wird verschoben und so weiter. Ob das jetzt bei ihr wäre, die wir aus dem ersten Teil kennen, sie sagt so nein. Denn jetzt haben wir auch verstanden, das ist das Prequel sozusagen.
Ah, okay.
So gleichzeitig, ne? Zu Paranormal Activity. Denn erst taucht es bei ihr auf. Mhm. Mehr oder weniger. Vielleicht durch die Geburt des Kindes und so weiter, man weiß es nicht. Das so ein bisschen vererbt auch ist, ne? Dass da so dieser Dämon, der die verfolgt. Und jetzt haben wir halt immer jede Nacht, da steht immer welche Nacht und so, sehen wir diese Kameras und es passiert relativ wenig in diesem Teil. Wirklich wenig und es baut sich sehr langsam auf, mhm. dass manchmal wirklich dieser, die haben so einen Saugroboter im Pool, den man beobachtet, wie er langfährt, ne, der es sauber hält,
ja.
Ne, der es so reinigt und der ist am nächsten Morgen immer außerhalb des Pools. Wieso? Sowas, ne? Mhm. Und irgendwann findet er heraus, okay, wenn da so ein Schlauch rausfällt, dann fliegt das so raus, ne? Deswegen passiert das. Weißt du, dass so ein Schlauch vielleicht da abgegangen ist und so versucht sich das so zu erklären. Mhm. Und dann sehen wir irgendwann, nachts steigert sich in dem, dass nur, dass die nächste Nacht sehen wir, wie das Ding dann rausfährt, so, also rausgehoben wird. Und das hört sich jetzt schon, wie es sich anhört, wie man auch bei Paranormal Activity 1 es vermuten kann manchmal oder sich für Gäste zum Beispiel anfühlt oder so. Ist es fast so sein eigener Spoof gefühlt, auch für mich leider.
Ach echt?
Denn das wirkt leider voll unfreiwillig komisch. So als wäre es der Spoof davon. Ich meine, jetzt so wie ich schon erzählt habe, so witzig ist es. Da, ist das so ein Saugroboter? Sehen wir, wie das so rausfliegt? Da liegt der da. Und dann müssen wir, der Saugroboter ist wieder draußen. Oder dann sehen wir draußen im Pool, schwimmt der Mann aus einer Sicherheitskammer, sehen wir, er tagsüber da schwimmt. Ganz lange. Und irgendwann geht er in so einen anderen kleinen Pool, den beheizten, den Jacuzzi. Mhm. Und springt wieder raus. Und in den anderen Pool, boah, das war mega heiß. Das war auch nicht spannend und das war auch eher lustig.
Alter.
Und es passiert halt nichts, außer dass sich mal eine Pfanne bewegt und runterfällt, auch in der Küche, plötzlich.
Alter, klingt nach einem und geilen Film.
Ja, wie gesagt, im ersten Teil ist das ja auch so ein bisschen so, aber da wird das irgendwie auch schneller und spannender erzählt. Und es ist auch viel durch diese Geräusche getragen, diesen Sound. Mhm. Der ist hier fast gar nicht vorhanden irgendwie, dieses Brummen und dass du denkst, da kommt gleich was. Und vielleicht auch durch diese statischen Kammerperspektiven. Die wirken sehr langweilig irgendwie.
Wie war denn das im ersten Teil? Das war doch auch so eine Nachtkameras, oder? Die aufgestellt haben.
Genau, er hatte immer nur diese Handkamera. Und die hat er dann nur nachts im Schlafzimmer aufgestellt.
Um zu gucken, was da abgeht, genau.
Genau. Und eine Festplatte an seinen Laptop gesteckt, damit er das so lange aufnehmen kann. Aber da waren die beiden wenigstens immer im Bett zu sehen, immer die gleiche Situation.
Ja, okay, aber die waren auch statisch. Also waren jetzt nicht so Handkameras, die sie jetzt irgendwie mitgetragen haben. Insofern war es das gleiche wie Sicherheitskameras. Ja.
Aber da war es nur dort, die Kamera war näher dran, die Position war besser, schlauer, die Türen waren super, dieser Fluchtweg, den man sehen konnte im Flur, diese Dunkelheit. Mhm. Man hat die zwei Personen gehabt, weil man sieht, da sind wir nie in einem Schlafzimmer, außer bei dem Baby.
Okay.
Und das ist das Einzige, was halt versuchen, so ein bisschen hervorzubringen mit dem Baby. Mhm. Diese Geschichte so gruselig zu machen. Selbst das, dass du denkst so, das kleine Kind wird bedroht oder so, weißt du? Dass du wenigstens da Angst hast, aber ist auch nicht der Fall. Irgendwann wird das so ein bisschen angehoben oder dergleichen. Aber es hat nichts, nichts Tolles halt, ne?
Klingt also, nicht so geil. Okay.
Es gibt so eine Szene in der Küche, da sitzt sie an so einer hohen Bar und alles von Schränken umgeben, ist halt so eine Riesenküche. Und da wurde ihr auch vom Regisseur gesagt, da geht eine Schranktür von alleine auf. Mhm. Und da sind dann aber alle Schranktüren aufgegangen. Damit die sich auch schreckt. Der sich da wirklich erschreckt, das merkt man auch. Die geht da ganz schön ab, Alter. Schiene. Aber die wirkt auch nicht. Und hat auch nichts Tolles. Selbst diese, einer wird gezogen oder so, wie im ersten Teil. Alles überhaupt keine Wirkung. Echt, also null. Ich selbst hatte da keine Angst.
Okay, das wird schon was heißen. Aber du hast ihn, du hast ihn damals auch schon gesehen. Und du hast ihn besser erinnert, oder?
Ja, also ich weiß, dass ich den nicht so toll fand wie den ersten und dass ich die weiteren auch besser fand. Zum Beispiel den dritten und vierten auch. Aber besser als jetzt. Also jetzt konnte ich dem gar nichts abgewinnen.
Krass.
Also wirklich. Der einzige war so ein bisschen die Verbindung auch. Da dachte ich, kommt auch so ein bisschen mehr zum ersten. Weil der endet quasi kurz bevor der andere anfängt, so ungefähr. Ne? Der fängt dann quasi an auch mit der Szene aus dem ersten Teil. Ne? Mhm. So endet der.
Also ist das Sequel für dich besser als...
Ja, sozusagen, ja.
Ja. Ne? Aber dann müssen die ja auch die Richtung für die folgenden Teile wieder geändert haben. Weil das ist ja bestimmt nicht nur dir so gegangen.
Ja, guck mal, das Ding ist halt, ne? Also was immer noch heftig ist. Damals, als Paranormativity 2 rauskam, hat er den Rekord gebrochen für Startwochenende für einen Horrorfilm. Mhm. Paranormativity 2, der hier.
Okay.
Der jetzt ja nicht so gut lief, ne? Mit 40,7 Millionen. Der wurde eingestellt vom dritten Teil. Rekord allgemein mit 54 Krass. Millionen.
Wow.
Und dann halt kam natürlich S mit 117, ne? Dann kam Halloween mit 77 und Wir mit 2019 war dann dritter Platz mit 70 auch. Mhm. Ja, das waren so die besten. Aber davor waren es echt die Paranormal Activity-Teile, die sich selber dann quasi überboten haben. Schon krass irgendwie so. Startwochenende und überhaupt, ne? Also die haben natürlich, der ist jetzt auch wieder bei Budget 3 Millionen und hat 177 insgesamt eingenommen. Ist klar, da machst du die Teile, Alter.
Das ist eine krasse Spanne, ja.
Ist ja klar, das ist echt heftig, Mann. Das ist echt heftig. Aber sonst, der Film an sich, wie gesagt, in statischen Dingern funktioniert nicht, weil die schlecht, also was ich nicht gesagt habe, Regisseur ist auch nicht irgend so ein Halodri, also Oren Peli, der den erst gemacht hat, der hat ja keinen mehr gedreht danach, ne? Nur natürlich produziert mit. Mhm. Das ist ja auch kein richtiger Regisseur, das war so einer, ich habe eine gute Idee, ich mach das mal und zack, geschafft. Ne? Als hätte er irgendwas erfunden oder so. Ist ja einfach so, ne? Alter Schwede, richtig geil. Ich erfinde mal das iPhone so ungefähr. Und der zweite von Todd Colpin Williams. Sagt euch der was? Das ist der Regisseur von The Door and the Floor. Mit Jeff Bridges und Kim Basinger.
Kim Basinger, ja. Mhm. Krass.
Und der gefällt mir sehr. Atmosphärisch gut inszeniert und den fand ich richtig toll. Und der war vorher, 2004. Danach hat er aber nur noch Pulse, also Cell gemacht, hier von Stephen King, eines der neuen Bücher verfilmt mit Samuel Jackson und John Cusack.
Der ist beschissen. Mhm.
Der ist richtig scheiße. Ja. Boah, der ist richtig scheiße.
Mit den Handys und so.
Ja, und wenn er nicht mal Paranormal Activity-Film hinkriegt, ja, Prost Mahlzeit, Alter. Mhm. Jetzt ist er raus, jetzt hat er irgendwie nichts mehr gemacht. Der war mit Dings, Franke Jansen zusammen. Lange verheiratet auch. Das hat er dieses hingekriegt.
Okay, egal, die nächste Errungenschaft.
Okay. Ja, so. Oh, auch das verloren. Also, wie gesagt, die waren einfach nicht schön gewählt, die Kamera, die Perspektiven, die Figuren sind einen mit den Mehrfiguren auch egal, die sind nicht so toll, sympathisch wie die ersten. Was sie dagegen machen und wie sie drauf kommen und die Angst kommt nicht so rüber. Das war dann doch ein bisschen intimer mit dem Pärchen im ersten. Hm. Da kam die Angst besser rüber und so. Das war, hier ist es so, da fragen sie die Haushälterin, die Mexikanerin ist. Ja, die haben noch eine Haushälterin, die ist auch noch eine Figur dabei, die habe ich ganz vergessen, die natürlich Mexikanerin ist und dann natürlich so ein bisschen Voodoo-Scheiß kann, so ein bisschen irgendwas, ne, hier Kartenlesen-Dings. Okay. Und die hat auf einmal den Trick drauf, dass wir hinkriegen, den Dämon wegzubringen aus ihr raus und muss aber woanders hin. Versteht ihr? Und ihr wisst ja, wo es dann hingeht. Ich spoilere jetzt nicht, aber ist Prequel, wo geht der wohl dann hin, der Dämon und so, ne? So und das kann die auf einmal. Und sonst klappt da nie was, aber das kann mal, die Haushälterin hat das gerade drauf. Zwinker, zwinker. Mhm. Und machen das mal locker flockig. Tja.
Convenient.
Ja, auch Tja. Das wieder so Klischee und unfreiwillig komisch wahrscheinlich, diese mexikanische Haushälterin, die dann auf einmal Voodoo-Kräfte hat und so.
Ja, das war auch wirklich von wer weiß wer hergeholt.
Ja, also zum Glück habe ich mir den nicht angeguckt. Das klingt wie etwas, wo ich mich aufgeregt hatte. Ich habe ja tatsächlich nochmal Paranormal Activity im Kino gesehen. Habe ich dir das erzählt?
Nee.
Diesen The Marked Ones. Da wurde ich nochmal reingeschleppt. Das ist so mit so.
Wie viel Detail ist das dann?
Keine Ahnung, das war so mit mexikanischen Gangs und so hin und her, wo es auch so um so gläubige mexikanische Gangs, die aber trotzdem irgendwie auf der Straße leben und so geht und die wurden dann auch von diesem Dämon heimgesucht. The Marked Ones. Das ist 2014 oder so gewesen.
Mhm. Ist das nicht der mit dem Jungen?
Ja, ja, da spielt so ein Junge eine Rolle.
Also der sozusagen jetzt, ich sag so jetzt mal, so Marvel-mäßig dann draufkommt?
Ja, genau das.
Okay, der, genau den finde ich mega.
Den fandst du gut.
Ja, richtig gut. Ey, das ist mit einer der Besten gewesen, wirklich. Und der hat auch die Verbindung zum Ersten, auf eine ganz besondere Art und Weise. Wirklich, ich krieg gerade Gänsehaut. Also okay. Der hat mir auch richtig Angst gemacht und so. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, deswegen habe ich ja damals diese Verarsche gemacht, live nachts mit dem Paranormal Activity-Ding. Das hatte ich ja damals deswegen gemacht, einmal, weil du es ja so schrecklich findest und weil das so die erste Verbindung war. Und dann habe ich das ja. Und das war halt gruseliger, meine Szene, weil das aus dem ersten ist, mit diesen Geräuschen, mit den Fußstampfen und so. Ne? Das war hier halt gar nicht anwesend. Hier war gar nicht das Böse greifbar. Es ist ja nie greifbar und sehbar, aber hier, im ersten Teil schon. Durch Sounddesign, durch Bewegung und durch, wie gesagt, die statischen Perspektiven sind halt schlecht gewählt. Mhm. Und das macht der dritte halt zum Beispiel wieder viel besser mit so einer Schwenkkamera. Das ist so gruselig, wenn ihr so langsam fünfmal hin und her schwenkt, von einem Raum zum anderen, im Flur, und man denkt, ihr kommt gleich was und so, das ist richtig gut. Das
ist so geil, dass du das so feierst, ey. Das ist so witzig. Guess versteht die Welt nicht mehr und Alessandro feiert. Das ist herrlich.
Ja, die zeigen halt die ganze Zeit nichts so und das findet halt Alessandro gut, dass so 10 Minuten nichts und dann passiert mal kurz was so und ich denke mir nur so, warum zeigt die mir 10 Minuten nichts so? Was soll das, Alter?
Ey, der weiße Hai, aufbauen, langsam die Spannung, das Böse, das sieht man da auch nie, weißt du?
Ja, aber da passiert ja wenigstens was. Das ist ja Dialoge und keine Ahnung. Naja.
Da man mag die auch alle nicht.
Vergleich der weiße Hai mit Paranormal Activity. Alter. Wo bin ich nie gelandet? Was für ein Laden, Alter.
Die einzige, die man noch kennt, die ältere Tochter, Molly Ephraim. Last Man Standing, da ist das die ältere Tochter auch.
Okay.
Ein paar ne, die hat da eigentlich immer mitgespielt.
Den finde ich auch richtig gut.
Nee.
Du meinst die Serie?
Die Serie meine ich jetzt.
Ach, nicht die Serie? Ich dachte, du meinst den Film.
Ja, die Serie. Das? Mit Tim Allen. Das hören wir, wenn er hämmert mit Serien Töchtern statt Jungs. Allen.
Last Man Standing?
Ja.
Kenn ich gar nicht.
Brauchst du
richtig
nicht.
Gut. Auch.
Echt nicht.
Dafür.
Okay, ja. Auf wen soll ich jetzt hören? Richtig gut. Brauchst du nicht. Richtig gut.
Ja, den brauchst du nicht. Guck mal, ist okay. Wenn der Hörmer, der hämmert, geiler fand's auf jeden Fall. Also,
ich habe ja nicht mal Hörmer, wer der hämmert, geguckt. Ich habe nie gesehen. Nee, ich war nicht
meins.
Ich habe das nie geguckt.
Ja, siehst du, wenn das schon nicht deins war, dann vergiss es, Alter.
Nee, dann
brauchst du Last Man Standing mal so gar nicht gucken.
Naja gut, okay. Ich weiß nicht, ob man irgendwas verpasst hat, wenn man jetzt irgendwas von Tim Allen nicht gesehen hat. Also,
nee,
er hat jetzt nicht die Riesenfilmografie und auch jetzt die Serien sind jetzt kein Mega-Highlight.
Also ich glaube, da hatten wir es ja schon mal von, als ich hier einen Film hatte, wo er tatsächlich die männliche Hauptrolle gespielt hat. Welcher war das noch? Das war auch so ein Riesen-Ensemble-Ding.
Ja, da war
ich weiß wer, von einem Großregisseur auch, Mann. Wer war denn?
Ja.
Das war aber nicht dieser Weihnachtsfilm gewesen, oder?
Nee.
Da in Los Angeles auch, diese Hollywood-Heinies, wo jeder gespielt hat, ne?
Ja. War eben Riesencast, aber eher so ein bisschen im Zentrum.
Mhm.
Und das war auch schon kein Highlight. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, ob der
Galaxy Quest vielleicht?
Wie bitte?
Galaxy Quest vielleicht?
Nee, das ist aber ein guter Film.
Galaxy Quest ist für mich noch so das Beste wahrscheinlich in seiner Vita.
Ja, stimmt. Nee, den meint er aber nicht. Ja,
nee, das weiß ich, dass er den nicht meint. Ich meinte nur als guter noch.
Ja, das stimmt.
Nee, stimmt.
Red Belt finde ich nicht schlecht.
Red Belt, also ich habe ihn ja in El Camino Christmas habe ich ihn gesehen, der ist ja auch okay so, aber das meine ich ja so, dass du nichts verpasst hast, wenn du seine Filme nicht gesehen hast. Da ist nicht so ein Film bei, wo du sagst, Alter, ich musste gesehen haben. So. Das
ja, also wenn man jetzt mal Toy Story rausnimmt, ne?
Gut, okay, Sprecher, okay.
Ja, aber damit hier
Aber ja, bin ich voll bei dir. Also ich wüsste auch jetzt keinen Film, wo man sagen müsste, hey, den musst du gesehen haben, obwohl Tim Allen dabei ist.
Ja, also, ja, ja. Da sind ein paar bei, wo du sagst, ist ganz nett, aber...
Da geht er in dieses Kampfsportstudio und lernt Jiu-Jitsu, Tim Allen. Bei diesem Edge-Vormann. Und er ist so ein Schauspieler, eigentlich so ein arroganter. Tim Allen, der ist recht gut. Der ist echt gut. Den müsst ihr euch merken, 2008.
Ist er genauso gut wie Paranormal Activity?
Bitte?
Ist er genauso gut wie Paranormal Activity?
Fick dich.
Auf wen von euch beiden soll ich jetzt hören?
Alter, ich komme gerade nicht drauf klar, dass
Toys... Jede Menge Ärger ist das, ne?
Jede Menge Ärger, ja. Stimmt, mit Rene Russo.
So hieß der?
Stanley Tucci, Tom Sizemore, ja, genau. Johnny Knoxville.
Der hieß jede Menge, wie hieß der im Original?
Big Trouble.
Big
Barry
Trouble.
Sonnenfeld, genau.
Ja, Mann. So.
Der ist nämlich auf Disney, habe ich den gesehen, weil der auf Disney Plus jetzt war. Da habe ich den nämlich auch letztens geguckt.
Den habe ich auch gesehen, ja. Badewannenfilm.
Ja, das ist von der Atmosphäre ganz witzig, weil Barry Sonnenfeld sieht ja ganz gut aus, aber irgendwie kam da nichts rüber mit diesen ganzen Leuten und Schauspielern und Figuren. Das war irgendwie, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, das stimmt schon.
Ja, der war okay.
Alter, Toy Story ist der vierte Credit in Tim Allens wieder. Wie krass ist das denn? Ich dachte, den gibt es schon viel länger.
Ja, das Serie erstmal wirklich nur gemacht, ne? Muss man sagen. Der hat echt viele Staffeln damit.
Nee, nee. Ja, aber das war danach alles. Das meine ich ja, das finde ich so krass.
Nee, hör mal, wer der Hämmert war ja davor.
Nee, doch.
Also stimmt. Es fing 91 an.
Fing ja. 91 an. Ja, okay, das stimmt, das ist bei IMDb immer ein bisschen doof gelistet.
Santa Claus sind halt diese Reihe auch, wie alle ihn kennen, ne? Mhm. Das muss man halt mögen als Weihnachtsfilm, Heini und so, ne? Ja. Also ja, ich mag's.
So, jetzt sind wir hier zum Tim Allen Special mutiert. So.
Ja, schlimm.
Jetzt hört auf zu googeln und konzentriert euch mal. Wir haben ja Zuhörer.
Ja, Paranormal Activity. Es klingt wirklich nicht gut, was du erzählst.
Mhm.
Also, ja. Guess, du hast den aber gesehen. Wie viele Teile hast du denn insgesamt überhaupt gesehen?
Ich habe nur die beiden gesehen. Ich habe den ersten gesehen und diesen von 2014.
Ach so, den zweiten kennst du jetzt gar nicht.
Nee, den kenn ich nicht. Ja, das hab ich mir, also, als ich den ersten gesehen habe, dachte ich eigentlich, ich will nie wieder einen sehen.
Mhm.
Und dann hat mich meine Kinobegleitung damals überredet, unbedingt diesen Film zu gucken, weil der soll ja echt gut sein, das soll ja der Beste sein. Und so, ich so, und war dann drin und hab dann bei Letterboxd den mit einem Stern gelockt, statt einen halben Stern wie der erste. Also, er war besser. Sie hat ihr Wort gehalten.
Okay, wow.
Ja, aber trotzdem ein Kinobesuch, den ich mir hätte sparen können.
Ja, aber ich meine, Alessandro war ja beim ersten, glaube ich, auch bei 10, ne?
Da war er bei 10, ja.
Ja. Deswegen.
Das sieht so aus, als wenn es hier einen Unterschied gäbe.
Ja, finde ich auch. Es klingt so.
Es wird die größte Differenz ever in einer Reihe. Innerhalb eines Podcasts, punktemäßig, keine Ahnung.
Okay.
Hast du denn noch Fun Facts oder irgendwas, was man noch erwähnen könnte?
Nee, alles das, was ich gesagt hatte. Wie gesagt, einmal wurde nicht gesagt, dass da alle Schränke aufgehen statt einem. Zur Überraschung. Okay. Dann das mit dem Dings war ja witzig, mit dem, wichtig, was er so eingenommen hat und so, ne?
Mhm.
Differenz und diese Rekorde, sonst ist da nichts, weil das auch so wie immer lockerflockig gedreht wurde, ne? Keine bekannten Schauspieler und so, ne? Deswegen so günstig. Alles da im wirklichen Haus gedreht, fertig, ne? Also nichts Besonderes.
Aus welchem Jahr hast du?
2010 war der jetzt, glaube ich. Jetzt habe ich mein Ding schon ausgemacht hier, wie so ein Idiot. Scusate. Ich glaube 2010.
Mhm.
Ich suche jetzt gerade.
Naja, macht ja nichts. Ich notiere das ja mal. Ich notiere mal
ja, das Jahr dazu. Tim Allen ersetzt durch Paranormal Activity. 2010 ist richtig, ja.
2010, okay. Habe ich notiert. Dann lies mal die Punkte vor.
Ach ja, die brauche ich auch noch. Scheiße, die brauche ich ja, wo habe ich? Ach ja, das habe ich aber. So.
Läuft.
Ja, Entschuldigung, Leute. Obwohl, er hat noch gewonnen, Teen Choice Award 2011. Bester Horrorfilm.
Nice.
Na
dann. Glückwunsch zum Teen Choice Award.
Das ist wahrscheinlich ja, das heißt auch genau auch die Zielgruppe. Was,
ne? Den Preis haben wir hier, glaube ich, noch nie aufgezählt. Nee.
Aber das ist ja, das ist das Zielpublikum, Alter, bei so Tino, das ist ja schon, ne?
Ja, da bist du aber raus aus dem Zielpublikum. Was ist da los, Alter?
Na? IMDb. IMDb. 5,7. Metascore 53. Komm. Letterboxd 2,5. Rotten Tomatoes Kritik 6,1.
Das
Audience 3,2.
Mehr als Link der Butler auf jeden Fall.
Ja, aber wir haben heute scheinbar insgesamt nur so, also aus Kritikersicht, ziemliche Gurken.
Ja, die düsteren Filme, die werden dann immer verwurschtelt, sind alle fies, ey.
Nee, das stimmt doch gar nicht.
Nicht alle, ich sage
also der Auftragsfilm. Ja.
Ja.
Ja, Leute, dann ich sag mal einen Tipp, wenn ihr es raten wollt. Ihr wollt bestimmt nicht raten bei dem, ne? Weil das so schwer ist mit schlecht.
Das ist das, ja.
Ja, du brauchst, also wenn du willst, klar, gib einen Tipp, aber du brauchst ja nicht. Also es bleibt ja uns überlassen, ob wir den raten.
Okay, wer wollt. Einen Tipp. Wollt ihr? Ja oder nein?
Du bist auch ein Tipp, Alter. Hm? Da grätscht man noch nicht rein, wenn einer so einleitet.
Also, nein, weil er jetzt gesagt hat, er ist eh davon ausgegangen, dass wir den nicht raten. Deswegen meine ich ja, das hat er ja recht. Er braucht uns keinen Tipp geben.
Das muss nicht sein, dass wir den nicht raten.
Okay, ich sag's jetzt einfach. Also ich bin schlechter, glaube ich, wenn ich es jetzt gut ausrechnen
als
kann.
Beim ersten.
Als die ganze Leute hier. Ne? Als die, was ich vorgelesen habe, ja. MDB und Co. Ne? Bin ich schlechter. Und ich habe wirklich, weil das schwierig immer ist mit schlecht und so, ne? Habe ich dann auch wirklich die erste Zahl genommen, die in meinen Kopf kam, einfach. Mhm. Das bringt euch mal.
Vollkommen legitim. Aber stimmt, tippmäßig ein bisschen dünn. Aber ja, komm, alles fein.
Es geht schon mal in die Richtung, hättet ihr eh gesagt. Ne?
Ja, ja. Ich muss anfangen und ja, hier bietet es sich nur wirklich an, einen Joker zu nehmen. Das mache ich auch.
Sehr gut.
Joker ist für Pussys, hat Lee immer so schön gesagt.
Mhm.
Und
deswegen gibt es ihn auch.
Ich rate den, weil ich weiß, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig, weil der letzte Film ist sehr, sehr schwierig. So vom, ich habe keine Ahnung, wie der bei euch angekommen ist. Und es kann sein, dass der noch schwieriger wird zu raten. Deswegen würde ich mir da den Joker wahrscheinlich für einen von euch beiden aufheben für den gemeinsamen Film. Und rate lieber den hier, weil hier glaube ich schon zu wissen, das müsste eigentlich unteres Drittel sein, weil der hat ja hier gar nichts Gutes. Der meinte nur unfreiwillig komisch und das muss ein ziemlicher Absturz sein. Ich sag nur 3.
Ist richtig, Alter.
Geil. Sehr schön.
Ja, weil ich hätte, eigentlich müsste ich vom Gedanken her echt noch weniger geben, aber irgendwie gehasst habe ich mir jetzt auch nicht. Ne? Ich hatte ja irgendwie doch meinen Spaß und ich mag auch
du so die Atmosphäre ja
trotzdem
die,
noch. Ja, genau, ich mag die. Aber ich war auch richtig ein bisschen sauer, war ich denn doch, weil ich so enttäuscht war. So traurig war ich eigentlich ein bisschen so. Ja,
von 10 auf 3 ist auf jeden Fall mies. Ja. Also ist 7 Punkte Abfall, haben wir was falsch gemacht.
So.
Ja.
Cool.
Alright, so viel zu Paranormal Activity 2. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir den gemeinsamen Film am Ende bringen, ne?
Ja.
Das heißt, ich bringe jetzt meinen Film.
Mhm.
Und das ist, wie Guest schon erwähnt hat, mein Losfilm. 4 Fliegen auf grauem Samt. Aus dem Jahr 1971. Ein Dario Argento-Film. Und das war mit ein Grund, warum wir Alessandro dazu geholt haben. Du bist ja quasi ein Connoisseur von Argentos Schaffen. Und das ist, glaube ich, recht hilfreich, weil das ist ja schon ein recht frühes Werk, sein dritter Film und damit der Abschluss der Tier-Trilogie, weil seine ersten beiden Filme, der Vogel mit den Kristallfedern und die neunschwänzige Katze, die haben ja auch schon Tiere im Fokus gehabt und hier geht es eben um besagte 4 Fliegen. Wir haben den alle gesehen.
Ja, Hammer. Also an der Stelle müssen wir mal Sarah grüßen, weil das natürlich auch 2 Fliegen mit einer Klappe, weil sie auch großer Fan von Alessandro ist, ja, und dass der jetzt dabei ist, ihren Film
Saluti,
zu retten.
Sarah. Ciao.
Ja,
Saluti.
Deswegen dachte ich so, win-win-win.
Absolut.
Auf allen Ebenen, wenn wir den hier gemeinsam besprechen und ich weiß nicht, habt ihr den, also Alessandro, du kanntest den wahrscheinlich eh schon.
Hast du nochmal aufgefrischt, oder?
Hast du den jetzt nochmal geguckt?
Also nicht komplett. Ich hab nochmal so ein bisschen so zum Auffrischen halt nochmal rein, jetzt gerade eben, weil ich so lange gewartet habe, bis ich fertig war.
Mhm. Okay.
Aber ich hab den vor 2 Jahren gesehen, ne?
Okay.
Das letzte Mal für den Giallo mit.
Ich habe ihn jetzt extra für diese Besprechung, habe ich mir den zum ersten Mal angeguckt, ja. Ich kannte den gar nicht.
Okay. Auf welcher Sprache hast du den geguckt?
Ich habe die Argento-Filme auf Englisch geguckt.
Mhm.
Weil das italienische Synchro, das ist ja komplett asynchron. Also ich habe das auch mal ausprobiert auf Italienisch, und dachte, das geht gar nicht. Und Englisch ist aber einigermaßen guckbar.
Ja.
Hast du ihn diesmal auch auf Englisch geguckt?
Ich habe den erst auf Italienisch und dann auf Englisch geguckt.
Okay, ja, macht mehr Sinn.
Hast du ihn zweimal geguckt?
Ja.
So bin ich. Du hast ihn komplett geguckt auf Italienisch?
Ja.
Oh, okay, wie krass. Ich habe Italienisch hab ich 3 Minuten ausgehalten und dachte so, nee, das ist ja komplett asynchron.
Ja gut, aber asynchron, also hatte ich bisher bei jedem Argento-Film, dass das zumindest früher oder später bei dem einen oder anderen Schauspieler ist irgendwas asynchron, egal in welcher Sprache du das guckst.
Naja, aber die Dialoge sind ja schon auf Englisch gesprochen.
Ja, meistens. Aber eben auch nicht immer und also ich finde, wir hatten da schon einige Argento-Filme, wo das nicht immer durchgehend funktioniert hat. Aber wie auch immer, ja, hier sind natürlich, weil es ist ein Paramount-Film und deswegen sind hier schon viele englischsprachige Schauspieler zum Einsatz gekommen und demzufolge ist ja, wurde hier das meiste auf Englisch gedreht. Mhm. Und deswegen ist das auf jeden Fall die Fassung, die am ehesten noch synchron ist, was so Lippenbewegungen und so angeht, ja. Aber ich fand es schon echt spannend, also vor allem, was so die Hauptfigur angeht, wenn du dir den auf Italienisch anhörst, ja, also die Figur wirkt dadurch komplett anders. Und das ist schon abgefahren, weil, also, tut ihm nicht gut, die italienische Fassung. Also so rein, was eben so seine Handlungen angeht, jetzt innerhalb dieser Figur, so, der ist halt auf Italienisch, kommt der auch mörderpumpig rüber, so, der wirkt immer schlecht gelaunt, was er auf Englisch nicht so extrem ist, finde ich. Aber ja, ich erzähl mal kurz die Handlung. Es geht um Roberto. Der ist Schlagzeuger einer Rockband und der Film steigt auch mit einer Probe ein von seiner Band und wir sehen die abgefahrensten Einstellungen von dieser Probensession, wir sehen ihn am Schlagzeug und natürlich dann auch irgendwelche Gitarristen und dann zum Teil wirklich der Blick aus der Gitarre auf den Probenraum und solche Geschichten, also da schon optisch so ein paar Spielereien, die ganz nett sind.
Und fährt der Sound für dich oder? So die Band?
Naja, ging so.
Ging so. Okay.
Ja. Und schon während des Intros sehen wir, dass er am Schlagzeug von einer Fliege belästigt wird, die er dann aber auch mit Hilfe des Schlagzeugs macht er die platt und dann wird auch gleich gezeigt, dass er beobachtet wird von einem geheimnisvollen Typ mit Sonnenbrille. Und dann kriegt er auch seltsame Anrufe und es ist irgendwie klar, dieser mysteriöse Mann, der will irgendwie was von ihm und ja, eines Nachts geht er dann nach den Proben hinter ihm her und es gelingt ihm, den einzuholen und versucht, ihn zur Rede zu stellen. Das ist in so einem leerstehenden Theater und bei dieser Auseinandersetzung kommt es so weit, dass er ihn mehr oder weniger zufällig ersticht. So, und der Typ fällt dann tot in den, da in diesen Orchestergraben. Und wir sehen, dass er dabei beobachtet wurde von einer maskierten Figur, die dann auch daraufhin Fotos macht von dem Vorgang. Und so weiß er also, okay, jemand hat mitbekommen, dass ich jemanden abgestochen habe. Und so ist er natürlich konstant in einem sehr bedrohlichen Zustand oder ist halt, ja, weil dann auch immer wieder Anrufe kommen, die ihm signalisieren, dass das jemand mitbekommen hat und dass er quasi verfolgt wird. Ja, die Polizei kann dann auch relativ wenig machen und er hält dann auch Fotos mit einem Umschlag, also in einem Umschlag Fotos von diesem Vorfall, wo er dann eben erst recht mitbekommt, okay, die Person ist hinter ihm her. Und dann sterben um ihn rum immer mehr Leute aus, ja, aus seinem Umfeld. Und versucht, also hin und wieder wird es dann so hingedreht, dass derjenige versucht, ihm die Morde anzuhängen. Ja, und dann geht es natürlich darum, die Nummer aufzulösen. Mhm. So viel würde ich zur Handlung erzählen, oder würdet ihr da noch weitergehen?
Glaub nicht.
Nee. Da sind ja schon ein paar Überraschungen drin, die man nicht verraten sollte jetzt in einer Inhaltsangabe.
Ja.
Also ein paar Wendungen, wie bei Argento auch gern mal in Filmen vorkommen.
Und ich glaube, was für mich, was so den Spaß des Films angeht, wichtig ist, das ist jetzt schon sein frühester Film, den ich gesehen habe. Ne? Weil ich glaube, alle, die wir bisher sonst so hatten, waren dann doch aus einer späteren Zeit.
Wann kam Bird with a Crystal Plumage?
69.
Nee, der war ja davor, aber ja, den hast du ja gebracht.
Den habe ich gesehen.
Okay. Richtig,
ich habe überlegt, ob das bei mir auch.
Genau, nein, es geht mir jetzt um Filme, die ich gesehen habe von ihm. Und
so, Speedo ist dein frühester, oder? 77 ist er ja gewesen. Also das war, glaube ich, dein frühester.
Ja, ich glaube auch. Mhm. Weil Opera und
kam später.
Mhm. Ende 80.
Tenebre war auch später. Ja. Und das war dann schon auch in der Kombination mit diesen Specials, die es noch gab, dass die ich mir auch alle reingezogen habe. Deswegen, also ich habe mir dann erst den Film auf Italienisch reingezogen, dann die Specials, was ja auch nochmal irgendwie 2 Stunden Interviews sind mit dem Autor und einem Filmhistoriker. Und dann habe ich mir den Film eben nochmal auf Englisch angeguckt. Also habe schon versucht, dem Ganzen irgendwie gerecht zu werden. Und das ist schon auch interessant, gerade eben in Verbindung mit diesen Extras, was du da so erzählt bekommst über den filmhistorischen Kontext und das Schaffen von Argento, was das eben für eine Entwicklung genommen hat und so seine Herangehensweise daran. Und das ist schon hart, also auch was man so drüber liest. Es gibt wirklich viele Leute, die hier halt Mörder, was Tiefgründiges drin sehen. Und es mag schon auch sein, dass das eben filmhistorisch gesehen so ein recht früher Ansatz für so eine Art Psychothriller war. Ne, dass das so mit zu den ersten dieser Art gehört. Aber das, was wir so in späteren Filmen von Argento gesehen haben, was für mich so seine Filme auch ausmachen, diese überstilisierten Morde, die hat man hier halt sehr gedrosselt noch, finde ich. Das ist hier noch relativ verhalten jetzt verglichen eben mit, wir hatten zuletzt Tenebre oder eben auch Opera, wo du halt, also da wird viel mehr auf die Kacke gehauen, wenn es um diese Morde geht. Ja, deswegen finde ich, hat man hier auch weniger von diesen Momenten, wo Gess auch immer meinte, das ist so das, was so einen typischen Giallo ausmacht. Das finde ich hier noch alles relativ, gedeckelt. So, es ist relativ wenig. Ne? Oder so die Ausschläge, die es da gibt in dem Bereich, finde ich, sind verhalten.
Mhm.
Ja. Deswegen hat dieser Film hat sogar stellenweise so auch absichtlich lustige Momente, die ich aber so ein bisschen komisch finde. Die wirken halt so. Also eben dadurch geht halt, ja, schon, ne, weil die Stimmung halt auch nicht so richtig aufgeht für mich. Da durchgehend.
Das war für mich ein wirklich großes Manko. Du hast hier irgendwelche Comic-Relief-Figuren, hier der Postbote und die halt offensichtliche Witzfiguren sind, wo ich nicht verstehe, was soll das so? Warum, was haben die in einem Argento-Film zu suchen?
Mhm. Und das hat aber eben, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass das ein früher Film von ihm ist. Wie ging es dir denn mit dem, wie hieß das, was du eben meintest, Crystal Plumage?
Den fand ich super.
Wie heißt der vollständig auf Englisch?
The Bird with the Crystal Plumage.
The Bird with the Crystal Plumage. Weil ich glaube, auf Deutsch hat der kein Tier im Titel, ne?
Mhm. Nee, auf Deutsch heißt er irgendwie Schwarze Handschuhe, war das der?
Ja, ich glaube, ja.
Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, glaube ich, ist der vollständige Titel. Ja.
Ja. Aber wie ging es dir dort? Also der hatte nicht diese Comic-Relief-Momente, weil da kann
überhaupt
ich mich nicht mehr dran erinnern.
Überhaupt nicht. Okay. Hier hast du halt diese komödiantischen Momente, die ich halt völlig, völlig unpassend fand in einem Giallo und der die komplette Spannung aus dem Film rausnimmt.
Mhm.
Insofern hat der eine andere, komplett andere Tonalität.
Ja.
Aber zumindest eine realistische Zeichnung von einem homosexuellen Charakter hat er hier auf jeden Fall.
Alter, das war für mich auch so.
Das war echt unangenehm.
Schämen, hä? Ja, weil er dann ab einem gewissen Punkt in der Handlung beauftragt er dann einen Privatdetektiv. Der ist sehr offensichtlich schwul und das.
Der propagiert das auch.
Alter, das haben sie schon. Na klar, ist halt auch 71, ne? Witzigerweise, wenn du dir da die Specials anguckst, da wird das ein Stück weit zelebriert, dass die quasi als mit die Ersten, vielleicht auch jetzt mal auf Italien begrenzt, weiß ich nicht, aber die rühmen sich halt ein Stück weit damit, dass sie mit die Ersten waren, die einen sehr offen homosexuellen Charakter in der Form etabliert haben.
Mhm.
Ich auch dachte so, ey, das ist halt schon auch ein hartes Abziehbild und eigentlich eine Karikatur von.
Hat aber auch einen bestimmten Grund, dass da eine Figur da drin ist, die so extra schwul gezeigt wird. Was wir jetzt hier nicht so spoilern können. Das ist ja schon, ist auch schon bewusst mit eingenommen.
Okay.
Ist das so?
Das
finde ich jetzt persönlich. Auf jeden Fall. Gerade auch, weil ja mit Vorurteilen gehandelt wird. Er kommt ja rein, will ihn beauftragen, dann sieht er so, okay, das ist so ein gayer Typen, abgesehen davon, dass er was anderes macht. Aber
er will auch gleich wieder rausgehen.
Der wiegt jetzt nicht wie so ein, der wiegt jetzt nicht so ein Klischee von Privatdetektiv, so dieses Hardboiled und so, ne?
Mhm.
Was ja so aus den Whodunits Krimis halt entstanden ist. Und aus
er malert da, glaube ich, seine Wand oder so in dem Moment, wo der wäre.
Ja, so nix. So dieses, ne, es muss alles gut aussehen, bla bla. Und dieses aus dem Whodunit ist ja dann der Giallo quasi nochmal richtig dann, ne, entstanden. Gemischt mit so einem Thriller gepaart halt. Und hier findet er diese typische Privatdetektiv-Ding ist da. Er will halt rausgehen, aber bleibt da. Und dieser Privatdetektiv, erstes Klischee weg, er frisst sich ja voll. Also ist er ein Mann wieder, in Anführungsstrichen, anderes Klischee, so ein Typ, ne? Und ist da, wer weiß, wie eklig, und ist eben nicht dieses so, ne, ich bin auf. Und dann hat er es ja drauf quasi.
Mhm.
Ne? Er hat es ja wirklich drauf, auch noch, davon mal ab. Und unser Mörder, es ist halt schwer mit Spoiler, aber der, da ist ja auch ganz wichtig, die Geschlechterrolle und so weiter. Spielt ja auch eine große Rolle. Das ist so mit. Und das ist immer Dario Argentos Thema, sehr oft. Auch in diesem Film.
Mhm.
Aber jetzt, da kann man auch, obwohl es jeder sich denken kann, mitunter. Ist jetzt aber auch über, ne? Muss jetzt nicht sein. Kann auch sein. Trotzdem ist es natürlich eine übertriebene klischeehafte Darstellung.
Ja, das ist auch. Dass er auch sagt, so, ja, er hat jetzt 82 Fälle gehabt und hat keinen einzigen davon gelöst, aber jetzt hat er das Gefühl, jetzt wird er Erfolg haben und so, wo ich dann als Auftraggeber doch denke, so, Alter, warum soll ich den jetzt beauftragen, so?
Da hast du dieses Commedia all'Italiana, was ihr eben meintet, was hier mit reingenommen ist, was aber Dario Argento auch später gemacht hat, weiter in seinem Film, immer zwischendurch, ne, bei Tenebre halt auch, ne, so ein bisschen den Dialog mit John Saxon und so manchmal und diese Kleinigkeiten.
Ach so, mit dem Hut oder so. Ja, aber das war noch nicht so eine Witzcharaktere wie der Postbote, der irgendwie...
Nein, das ist übertrieben.
Das ist schon sehr übertrieben.
Das ist halt das, was damals da war. Alle Elemente, so, was Italien gerade beliebt war. Ich meine, er hat jetzt 3 Filme in 3 Jahren gedreht und das waren seine ersten Filme, die auch mega beliebt waren und eingenommen haben. Innerhalb von denen hat er zwei Filme in einem Jahr jetzt auch gemacht, hier mit dem Neuschwänzige Katze. Ja, gut, und dann eine kurze Pause gehabt, dann ist er wieder nur auf Komödie mit Adriano Celentano, die voll floppte. Und er wollte ja keinen Giallo mehr machen. Und dann kam er mit seinem perfektesten Giallo, in Anführungsstrichen, mit Profondo Rosso 1975. Na, bis er dann halt seinen Scream gemacht hat und in Tenebre das Giallo-Genre auseinandergenommen hat quasi und persifliert auf eine Art und Weise. Und selber trotzdem einer guter ist. Also damit und diese Komödie, ja, kann manchen nicht gefallen. Es ist halt so typisch dieses italienische Ding. Da hat er ein bisschen viel mit reingenommen und so, ne, auch mit Gastauftritten Bud Spencer und so.
Ja,
schon
wobei,
krass, der da auch schon beliebt war.
Also ja, für mich ist Bud Spencer hier aber tatsächlich ein positiver Aspekt, weil der gerade für Bud Spencer Verhältnisse eine sehr reale Figur spielt.
Gut, ne? Also ja. Real ist wieder gut, ne? Zum Namen.
Ja, weil das auch sehr, so, also zurückgenommen spielt, ne? Sehr reduziert. Ich finde, der ist halt einfach nur da und den kauft man dem so ein Stück weit ab. Diese ganze Wortspielnummer auch, weil seine Figur Diomede, die wird halt dann Dio genannt, fand ich auch so überflüssig irgendwie und weiß auch nicht, was das jetzt groß zur Handlung beigetragen hat. Also seine Figur generell ist ja auch so, naja, egal. Aber gab echt so ein paar Sachen, wo ich immer wieder dachte so, Alter, was, hä? Also ich verstehe nicht, was das für die Tonalität des Films auch beitragen soll.
Aber ja, ob das jetzt genau gründen, wenn das in deinem Special nicht drin war. Aber auch er ist ja schon irgendwie wichtig, weil er ist so dieser Gott, er bringt ja auch dazu, dass er zum Beispiel zum Detektiv und so geht, ne? Und
naja, also Sachen, du, wenn du Bud Spencer im Interview siehst, dann ist er hier die wichtigste Figur des Films.
Ja, er ist halt sozusagen so dieses Deus Ex Machina verbildlicht als Metapher, was wir auch später am Ende des Films dann auch nochmal wirklich in seiner reinsten Form sehen.
Das, ne? Finde ich, geht ein bisschen weit, aber kann man so sehen, wenn man unbedingt möchte, ja. Ja. Aber die, also Argento und Bud Spencer kannten sich halt von den Western davor, ne, die Argento geschrieben hatte, wo Bud Spencer dabei war und deswegen war das hier so ein bisschen Freundschaftsdienst. Das haben die auch nur unter der Prämisse gemacht, dass er gesagt hat, pass auf, ich mache da gerne mit, verlang auch nicht meine normale Gage, so ist ein Freundschaftsdienst, unter der Voraussetzung, dass ihr nicht mit meinem Namen groß Werbung macht. Er wollte halt nicht der Aufhänger des Films werden. Und ja, eben, er spielt hier, sagt er eben aber auch selbst, dass das hier halt eine sehr menschliche Rolle ist, verglichen mit seinem sonstigen
Darbietung. Da spielt er doch Gott. Das ist keine menschliche Rolle. Ja. Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich mal, alle Zeichen standen gut, dass ich jetzt endlich mal einen Bud Spencer-Film sehe, den ich mag, weil er in dem Argento-Film mitspielt. Aber, Spoiler Alert, war wieder nicht so.
Machst du nicht? Gut?
Das ist der schwächste Argento-Film bisher, den ich von allen gesehen habe. Ich bin ein Riesenfan von ihm, aber der hier fällt voll ab. Der war nicht toll.
Mhm. Also du magst auch nicht diese, ich meine gerade der Anfang, wenn sich schon, Dario Argento ist ja mal direkt und so, ne? Er schreibt das drüber auch mit Luigi Cozzi, hat das auch geschrieben, ne? Der auch viele mit ihm geschrieben hat.
Ja, Ennio Morricone wieder die Musik. Natürlich
das groß. Letzte Mal, genau. Erstmal, bis das Strandteil wieder in 96 gemacht hat. Ne? Da haben sie sich ja verstritten jetzt hier bei dem Film. Und dann ist er zu Goblin halt, was man jetzt auch wahrscheinlich in Tenable besprochen hatte.
Ja, mega.
Ja, das hat viel mit Deep Purple zu tun. Also das sieht man eben in den Extras hier auch. Ist recht interessant, was sie dazu erzählen, weil die wollten halt eigentlich noch aufgrund von Roberto, der Schlagzeuger einer Rockband ist, wollten die halt eigentlich einen sehr rockigen Soundtrack und hatten sich schon mit Deep Purple geeinigt. Und dann war das aber ein finanzielles und rechte Ding, hatte auch mit Förderung zu tun, dass die dann eben jemanden aus Italien beauftragen mussten. Und so ist es dann quasi wieder Morricone geworden. Mhm. Und da war dann eben Argento aber sehr darauf erpicht, dass er sich an diesem Deep Purple-Ding orientiert. Und da hat sich Morricone halt echt von Karren gepisst gefühlt und gesagt, so, Alter, geh gar nicht. So, ich kopiere hier nichts. Mhm. Und es war ihm dann nicht rockig genug und so, und da ja kam es dann zur Auseinandersetzung und dann haben die erstmal echt Jahrzehnte nicht miteinander gesprochen. Mhm. Hier zerstritten.
Ja, aber gerade, ich meine, was jetzt, worauf ich hinaus wollte, da Gento ist ja immer so voll aufs Auge auch, ne? Wenn er am Anfang, wenn so ein Protagonist dann in dieses Theater geht, mhm, und da schon diese Vorhänge sich öffnen, das sieht einfach schon geil aus, mhm, und interessant und so, so offensichtlich inszeniert und dass er uns jetzt sagt, okay, wir sehen jetzt hier, kommt, hier ist die Bühne, wir bieten euch jetzt eine Show, wortwörtlich, auch in jedem Sinne jetzt eigentlich. Und diese Kleinigkeiten, haben die sich nicht geil gemacht, Giz? Auch so dieses schon Vorshining in dem Labyrinth, diese gruselige Atmosphäre und der Sound der Violinen und so.
Aber siehst du auch, das ist nämlich so ein Ding und das finde ich ist auch super interessant. Deswegen, also wenn man die Chance hat, sich hier diese Extras von der Blu-ray anzugucken, macht das. Auch wenn es ein bisschen trocken aufgezogen ist, ist das, was man inhaltlich erzählt bekommt, schon sehr spannend. Weil dieser Shining-Moment, dass die hier in diesem Irrgarten verfolgt wird und dann wegrennt, das ist auch was, das hat existiert als Idee, bevor das irgendwie in dem Drehbuch eine Rolle spielte. Das heißt, das wurde einfach so da reingeschrieben, weil es die Idee für die fertige Szene halt schon gab. Und dann musste das aber irgendwie in den Film geprügelt werden. Und so ist sowieso bei diesem Film hier vieles irgendwie rückwärts entstanden. Also das finde ich auch ein total abgefahrenes Konzept. Argento wusste halt von diesem Phänomen oder er hatte halt gelesen, dass in Deutschland dran geforscht wird, dass man in dem Moment, wo man stirbt, quasi das, was du zuletzt gesehen hast, dann noch irgendwo auf deiner Netzhaut eine Weile bleibt und man das untersuchen kann.
Mega Idee, oder? Also das so zu nehmen, finde ich geil.
Ja, wirkt in dem Film Mörder konstruiert, finde ich. Aber was ich erzählen will, ist, dass es dieses Interesse gab. Und dann gab es völlig unabhängig von dieser Idee, gab es den fertigen Titel des Films. Und das hat er wohl oft gemacht, dass der einfach den Titel hat und dann aber erst hingeht so und die Geschichte drumherum bastelt oder auf diesen Titel passend bastelt. Und dadurch wirkt schon vieles sehr konstruiert. Und ich finde eben hier sieht man speziell, wie dieser Shining-Moment ist halt auch so ein Fremdkörper, finde ich, für den Rest des Films. Es gibt hier sowieso, ich finde sowieso, dass der hier bildsprachlich, fühlt sich das für mich lange noch nicht so stimmig an, wie jetzt bei Suspiria und Opera und solchen Filmen. Mhm. Weil hier hast du zum Teil geile Einstellungen und dann wird das aber auch mitunter echt aufgebrochen durch Sachen, die voll rausstechen und nicht in einem positiven Sinn. Weil dann hast du irgendwie, wird da so eine Stimmung aufgebaut über irgendwelche totalen Nachts in der Straße und dann hast du plötzlich so eine sehr nahe Einstellung von einem Frosch, der irgendwie zweimal quakt und das war's dann aber auch schon. Und denkst du so, okay, was zur Hölle sollte das jetzt da drin? Mhm. Und ja, es gibt hier ja dann auch so Flashback-Momente oder eben so Umschnitte in irgendeine psychiatrische Anstalt, wo man anfangs auch noch nicht weiß, was das soll. Das springt bildsprachlich ja auch krass raus. Ist, finde ich, auch nicht immer gut gelöst. Setzt sich dann natürlich am Ende so ein bisschen zusammen, wirkt aber halt auch ein bisschen hölzern, finde ich. Mhm. Deswegen, ich finde, das ist hier noch nicht so ein Guss. Das wirkt an vielen Stellen noch so ein bisschen laienhaft, möchte ich fast schon sagen. Weil es einfach nicht so eine Bildsprache ist, die auch eine Tonalität durch den Film zieht und die irgendwie auch aufbaut. Es wird voll oft gebrochen, finde ich.
Ja, aber das macht er, sieht man ja schon bewusst so, dass er sich hier nee, so ausgedrückt hat.
Es wirkt für mich aber eben nicht bewusst.
Okay, gerade schon mit den Komödiantischen, die so extrem hier sind und den Figuren, die er hier dann entgegensetzt, dem Rest auch, aber ja.
Aber für dich funktioniert das, diese krassen ja, Verschiebungen ja, in der Tonalität?
Halt, ja, ist eine kleine Party irgendwie auch richtig gefühlt. Huh. Und trotzdem schafft das ja in seinen kleinen Konstrukten natürlich jedes Mal, seine Elemente, die auch immer so sehr aufbaut, ne? Und es ist ja auch immer konstruiert, darum geht es ja auch, ne? Also es geht ja auch nicht darum, dass man selber drauf kommen kann, wer der Mörder ist. Es geht nicht darum, dass es auch Sinn ergibt oder dergleichen. Das ist ja das, was der Giallo halt gegen den wirklich nur dann entzahlt, wo die ja, Regel ja. ist, wirklich der also, Zuschauer du, muss dagegen kommen, ne? Das auch noch. Da
das stimmt, man wartet einfach nur darauf, wie es aufgelöst wird.
Ja, eben. Nein, also dass man da, das meinte ich auch gar nicht. Man würde hier natürlich auch Logiklöcher noch und nöcher entdecken. Das ja. war, da ist drauf geschissen, das habe ich aber mittlerweile, glaube ich, schon kapiert bei seinen Filmen. Dass es nicht darum geht, dass man das wirklich kongruent verfolgen kann und dann im Endeffekt, wenn man aktiv mitdenkt, selber irgendwie rechts früher drauf kommt oder so.
Oder es überhaupt Sinn ergibt.
Ja, oder so. Also ich meine, wir hatten ja auch schon Filme, da wird man so ein bisschen, kriegt man den Wink mit einem riesen Zaunpfahl gleich zu Beginn des Films, so wer es war. Und dann eben Filme wie hier, wo du ja auch nie wirklich irgendwas vom Mörder siehst. Auch, also man sieht hier seine POV stellenweise schon auch. Aber ansonsten nur irgendwelche Waffen, die da zum Einsatz kommen. aber noch keine Hände oder ähnliches.
Ja, es geht auch um die Wahrnehmung immer, ne? Und wie die auch getäuscht wird. Und das wird halt aber wieder toll gemacht. Und deswegen auch immer so unterschiedlich. Und diese Stücke, die atmosphärisch immer für sich funktionieren, ob die Frau im Park, die dann auch, für manche vielleicht irritiert es dann, wenn Leute verschwinden, aber das Bild auch anders kadriert ist als das vorige. Mhm. Dass man sagen könnte, das ist dilettantisch oder dergleichen, ne? Was ja Quatsch ist, ne? Das gibt nochmal so einen kleinen Effekt. Oder diese Telefonszene, wenn sie telefoniert und den Kabel gefolgt wird, wie toll das ist, auch die Idee und sich anfühlt. Was das für eine Atmosphäre bringt, wenn wir die ganze Zeit den Kabel bis zu dem Täter folgen, mit dem sie gerade telefoniert, die Kamera da über lang geht und durchs Haus und so weiter, was das alles da, und das kriegt mich halt total. Also da bin ich dann voll dabei, diese Spielereien und wo, was macht er jetzt wieder, worauf hat er Bock und einfach dieses Gefühlte.
Ja, ist witzig. Für mich fühlt sich das eben stellenweise so ein bisschen nach, wir haben hier rumprobiert an. Und
für mich nicht schlimm
ist. Und für dich ist das eben dann dieses Verspielte, was du irgendwie gerne beobachtest, abgefahren, ja.
Ja, probieren ist ja für mich auch nicht schlimm. Also Dario Argento ist ja auch selber, der guckt nochmal, der macht spontan, der spritzt selber die Leute mit Blut voll und arbeitet dran, ne? Das ist so, ja, und das finde ich halt gut. Das kommt ja dann rüber. Es muss für mich nicht immer alles perfekt vorher erdacht und, ne, Logik sein und so, ne? Die Herangehensweise per se gefällt mir, ja. C.
Ja, abgefahren.
Und der Rest wäre jetzt halt, ne, wie toll das noch ist und auch wie das letzte Bild und so, wie geil das ist. Auch mit den Traumsequenzen und so, die ja auch, ne, diese Köpfe in einer Arena, diese angedeutete, die auch, na gut, er hat selber mitgeschrieben bei Spiel mir das Lied vom Tod, ne, die dann auch so wie da halt, ne, Charles Bronson, was da passiert ist mit seinen Flashbacks, so einhergehen, ne, aber dass das auch so Vorhersehung ist eigentlich, keine Flashbacks und dass ja nie Gedanken und Träume mit dem, ja, wie jeweiligen Charakter verbunden ist, den wir zu glauben, dass es mit dem verbunden, ne? So, dass es wieder mit was anderem zu tun, dieses Durcheinander in Anführungsstrichen, ja, hat was. Sie, genau, der Mord auch von der Cousine und geil. Na gut, das ist Hitchcock halt so ein bisschen, ne? Wieder so Ehrerbietung von dem Feeling. Aber hat Spaß gemacht. Und ja, Spoiler wäre natürlich noch geiler, aber brauchen wir
nicht. Also, hast du auch schon gespoilert.
Ach, so ein bisschen.
Ja.
Ja, aber finde ich echt interessant, was du hier alles drin siehst.
Ja, für mich wollte er, also ich persönlich finde, er wollte hier ein bisschen zu viel. Also er hat jetzt gerade diese Vision und Albträume von ihm, die offensichtlich nichts mit der eigentlichen Story zu tun haben, aber dann doch irgendwie, das wirkt so, dieses Rumkonstruierte. Dann wollte er ein bisschen Comedy reinbringen. Dann wollte er ein bisschen hier 70er Jahre Erotik-Sexiness reinbringen, ja, mit so einer Sexszene in der Badewanne und so, weißt du?
Die aber auch ihren Grund hat, natürlich dann.
Ja, natürlich, ja, hat alles seinen Grund, aber es ist alles ein bisschen zu viel.
Die finde ich auch gut.
Dann holen wir auf einmal einen homosexuellen Detektiv aus dem Licht, so, der dann auch so ein bisschen komödiantische Elemente mitnimmt, aber dann so eine Ermittlertätigkeit auch noch, der vorher irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt hat. Die Fake-Story am Anfang habe ich auch nicht verstanden, was jetzt letztendlich der Sinn war. Also,
was? Fake-Story am Anfang?
Naja, diesen Mord, den er beobachtet hat, diesen vermeintlichen Mord von diesem Typen.
Wie, den er beobachtet hat, er ist doch beteiligt.
Ja, wo er der Mörder war, angeblich.
Ja.
Wie hat das, also was hat das für einen Einfluss auf den späteren Verlauf der Handlung? Wieso ist das eingeführt worden überhaupt, dieser Anfang?
Ach so.
Weil es ihn halt kirre macht. Weil es darum immer geht.
Weil was?
Was hat man getan, was hat man gesehen? Einfach nur aus Spaß halt, ne?
Ja gut, aus Spaß, aber das ist der erste Akt, der ist abgehackt und das ist zu Ende. Spielt nie wieder eine Rolle im Laufe des Films. Das sind so alles Momente, wo ich denke so, weiß ja, nicht, der ist schon unausgegoren.
Doch, das spielt schon nochmal eine Rolle, ja. Aber ja, da müsste man jetzt, glaube ich, wirklich spoilern.
Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, hier ist so ein bisschen mehr so, ne, er tobt sich aus, er hat Spaß und insgesamt ist er von der Atmosphäre nicht ganz
der
so rund oder nicht so fokussiert.
Ja,
ne?
Es wirkt
von der Atmosphäre
halt ein bisschen planlos manchmal.
Wie in den anderen, ne, aber deswegen ist es mehr so noch mehr, einer, der mehr Spaß macht so in der Richtung.
Ja gut,
aber trotzdem wieder mit dem Ende sagt, dass er mit dem Ende wieder sagt, so fuck, das ist schon wieder irgendwie geil. Und so wie, ne, weil wir haben ja auch das erste Mal, jetzt damit spoilere ich nicht, Richter, also wir haben ja wirklich Henker und Opfer zeitgleich, ne, das ist das Gute. Das kann man jetzt auch nicht diskutieren, also sagt's einfach, egal, komm, lass, Meister.
Ja, also das Problem ist, wenn ich das so ernst nehme wie du jetzt, dass ich ihm da mit allen Einstellungen und Dingen, die die Figuren tun, auch eine entsprechende Motivation unterstelle und dass das alles in sich auch irgendwie so einen Sinn ergeben soll, dann,
so, nee, das meine ich jetzt
nicht. Dann habe ich hier halt echt erst recht ein paar Lücken, die gar nicht klar gehen. Also allein schon, nee, was so dann auch die Motivation, ja, okay, des Mörders angeht und so, wie das hier psychologisch begründet ist, das ist dann sehr abenteuerlich, finde ich. Und passt auch nicht zum Verhalten des Mörders über weite Strecken des Films, finde ich. Aber deswegen meinte ich ja eingangs, ich komme gar nicht auf die Idee, das daraufhin zu untersuchen bei so einem Argento-Film. Mhm.
Ich fand auch in den anderen Filmen waren die Skill, die Kills waren einfach mal auch stylischer. Die Filme hatten viel mehr Stil und.
Aber das meinte ich ja eingangs, dass das hier sehr reduziert ist noch.
Sehe ich halt auch so. Ich finde halt die Optik hier fand ich eher billow als sonst wie in deinen alten Filmen. Was komisch ist, weil gerade, also du kannst noch nicht mal sagen, weil das seine Anfänge sind und er probiert ein bisschen rum, weil halt The Bird with the Crystal Plumage halt noch davor gedreht worden ist. Und ich den genauso stylisch und geil fand und voll begeistert von dem Film war und die ganze Idee und so. Ich fand ihn als Hauptcharakter, fand ich auch beschissen.
Ja, ich mochte den auch nicht. Aber wir können mal erwähnen, wer das war, ne? Michael Brandon. Doch einiges gemacht, 158 Credits. Wow. Der hatte in Episodes eine durchgehende Rolle, daher kenne ich den eigentlich noch. Und ursprünglich sollte das Michael York spielen.
Oh, großer Name.
Ja. Und das war ja hier so ein bisschen die Voraussetzung, ne? Weil das eben Paramount mitgemacht hat, hatten die Auflagen, was die Hauptrollen angeht. Das mussten eben englischsprachige Leute sein, deswegen ist auch die Frau Nina wird von Mimsy Farmer gespielt. Das finde ich recht interessant, Alter. Die hat einiges gemacht, 68 Credits, ist dann einmal im Urlaub nach Italien, hat dort ihren Mann kennengelernt und ist dann dort geblieben. Und hat dann eine Zeit lang in Italien gearbeitet, auch ein bisschen in Frankreich. Und hat dann aber 90 Schauspiel komplett gelassen. Und ist mit ihrem Mann seither als Bildhauerin und Bühnenbildnerin zugange, ne? Und macht halt hat für Guardians of the Galaxy irgendwelche Skulpturen gemacht und so ein Kram. Also macht jetzt echt für Blockbuster, für große Filme, macht die mit ihrem Mann, ist die Sculptor.
Abgefahren.
Ja.
Bin ich mit dem Italiener, ja. Ja, die hat auch ein paar richtig geile Filme gemacht, auch gerade Jolly, das Parfüm, der Dame in Schwarz zum Beispiel. Mhm. Da ist sie auch, sieht sie auch so ein bisschen hier Rosemary's Baby mäßig, ist der Film nämlich angelehnt und dafür ist sie auch perfekt.
Okay.
Mhm. So vom Typ auf, wie sie drauf. So, weil du sagtest, ne? Unser Engländer hier, das war ja schon so ein bisschen, du hast ja Blow Up gesehen, das ist so ein bisschen, weil Musiker und er hat irgendwas gesehen quasi und auch getan hier, ja. Ne, und will da auf den Grund gehen und ne, ist natürlich auch ein Fan davon gewesen. Später in Profondo Rosso, auch Musiker und dann auch direkt von David Hemmings gespielt übrigens, im nächsten Dario Argento Film,
okay.
Im nächsten Giallo. Also da nochmal direkt da, Erbietung.
Ja, okay, ja stimmt, könnte man auch eine Inspiration drin sehen, ne? Aber das finde ich natürlich wirklich ein weitaus geilerer Film.
Du würdest
das ganz anders jetzt. Ne?
Und du jetzt als Giallo-Experte würdest du sagen, dass Argento oder Mario Bava die besseren Gialli gemacht hat?
Kannst ich habe ja noch vergleichen. Mario Bava hat auch gar nicht so viel Gialli gemacht.
Aber der hat doch auch so eine Phase gehabt, wo der so ein paar.
Der hat quasi den ersten offiziellen gemacht.
Der allererste ist von ihm.
Der allererste und der zweite und auch Blutige Seide. Ne? Und dann hat er hat halt alle Genres bedient, ne? Der hat Science-Fiction-Filme gemacht, ne? Der hat dann hier Gangster-Filme gemacht, Comic-Filme hat er gemacht, der hat alles gemacht.
Ich habe nicht einen gesehen, glaube ich, davon. Ich habe noch nie einen Film, glaube ich, von Mario Bava gesehen.
Ja, mach mal bitte. Das ist einer, der total visuell ist und so, ne? Der halt so Leute wie Joe Dante zum Beispiel auch, oder Tarantino auch inspiriert hat und so, ne? Auf Extremste. Ja. Der hat wirklich alles mit wenig Geld auch immer. Mit Fantasie und so, ne? Auch, ne? Nicht, wer weiß, welche Figuren, aber immer richtige geile Genrefilme. Und das in jedem Genre.
Okay.
So, ich möchte die Schauspielerin, die die Cousine gespielt hat, aber auch noch erwähnen, weil die ja schon auch ein bisschen eine relevante hübsch, Rolle hat hier. Unabhängig davon, ja, sie ist auch hübsch. Francine Raquette, auch eine Französin. Die hat nur ganze 11 Credits, aber darunter halt auch Au revoir les enfants von 87.
Nur fürs Protokoll, die Französin zieht sich natürlich wieder aus in dem Film. Ja.
Auch das und weil es so schön ins Schema passt heute, vielleicht auch da, die größte Prominenz erfährt sie wahrscheinlich dadurch, dass sie die Frau von Donald Sutherland ist und 3 Kinder mit ihm hat.
Ah ja. Und das immer noch?
Mhm. Laut IMDb, ja.
Nicht schlecht.
Ist heute irgendwie zieht sich das durch, ne? So, dass wir ein paar Leute haben, die irgendwie prominentere Partner haben.
Ja, abgefahren.
Alright, ja, eine Stunde 44 geht das und dann sage ich mal was zu den Zahlen, wenn ihr wollt. Zu 4 Fliegen auf grauem Samt. Den Titel haben wir jetzt nur ein einziges Mal genannt. Mensch, den italienischen Originaltitel haben wir noch gar nicht genannt. Das.
Ja, sag mal an.
Jetzt darf ich das machen, ja? Das ist ja, dann wahrscheinlich Italien, ja. Quattro Mosche di Velluto Grigio. Kommt das ungefähr hin?
Da heißt es halt auf, ne, aus grauem Samt.
Ja.
Und nicht auf. Das ist der Witz und überall wird es aufgesagt, ne? Schon.
Eben, weil auch im Englischen ist es nämlich Four Flies on Grey Velvet.
Oh.
quattro sotto di manetto, tutti quattro.
What is it all about, eh? Okay.
Perché?
Ja, jetzt die Punkte. 6,6 gibt es auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,8 und vom Publikum 3,5, Letterboxd 3,4. Ja, muss ich noch was sagen? Ist irgendwie rübergekommen, wie ich das fand?
Mach mal noch mal ein Fazit in einem Satz oder ein Gesamtergebnis.
Ich fand den auch nicht prall. Ich finde aber, den kann man gut machen. Also, oder was heißt, naja, gut ist übertrieben. Der hat schon wirklich ein paar Makel, aber ich bin hier trotzdem ganz gut durchgekommen. Ich fand es stellenweise mörderabsurd, aber ich finde, was das Pacing angeht, hat der ganz gut funktioniert. Aber was so deine Kritikpunkte angeht, Gäste, bin ich voll bei dir. Ich fand das auch, was die Tonalität angeht, ziemlich unausgereift und ja, insgesamt definitiv haben wir schon bessere Filme von dem gesehen. Also das.
Ich dachte mir, dass das der Argento ist, wo wir wahrscheinlich am nächsten liegen von den Punkten, weil ich meine, bei Tenebre, bei dem letzten, da waren wir, glaube ich, 3,5 oder 2,5 entfernt. Da konntest du ja gar nicht nachvollziehen,
dass
ich dann
9 gegeben habe. Ja,
ja, du warst ungefähr 6,5.
Ja.
Also hier sind wir näher dran.
Nee, das ist schon wirklich, also bestenfalls durchschnittlich wahrscheinlich. Okay. Würde ich das nennen hier.
Ja gut, wer muss anfangen?
Du musst anfangen.
Ich sage eine 5,5.
Mhm.
Ich setz aus.
Okay.
Jetzt sieht's ein Joker und guess, alle stark, ey. Punktlandung. Du bist auch bei 5,5,
auch
geil.
Auch von mir eine 5,5. Ich sag doch, hier sind wir nicht weit von entfernt.
Das ist ja geil.
Alessandro, wie viel von dir?
8.
8.
Wow.
Haha, italienische Filme.
Das ist ja echt krass.
Musse unterstütze.
Dass der so viel Spaß bei so einem Film hat, ey, geil.
Ja, aber du siehst ja, aus welcher, er hat es ja begründet, aus welcher Warte er das sieht. Er sieht es halt so als Rumprobieren und als Party so. Für mich war es halt Fuscherei. Und für dich auch ein bisschen.
Naja. Ja, aber eben, das finde ich so spannend daran, dass man das auch so auffassen kann und dann sehr offensichtlich eine Menge Spaß mit dem Film hat.
Aber trotzdem eine interessante Diskussion. So, schöne Grüße nochmal an Sarah an dieser Stelle. Jetzt haben wir ihren Losfilm abgehakt und das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe meinen Losfilm von Leutnant Ferrante auch schon geguckt. Das ist der Dupieux-Film Wrong. Den bringe ich beim nächsten Mal.
Sehr
Kannst
gut.
du den vielleicht auch nochmal gucken, falls du ihn noch nicht gesehen hast bis dahin?
Mhm, mache ich.
Und deswegen, früh im Monat, würde ich sagen, ziehen wir Neues los. Und Alessandro, jetzt haben wir dich hier als Gast.
Ja.
Endlich merkst du es mal. Unsere Lostrommel Audrey ist so hoch angewachsen, dass wir die...
Seit wann heißt die eigentlich Audrey?
Die haben wir irgendwann mal Audrey getauft, wegen Little Shop of Horrors.
Und das, ich dachte schon, die ist so gefüllt, weil da bei Audrey Hepburn so viele Männer rübergerutscht sind oder was.
Deswegen, nein, was Mann, Audrey von Little Shop of Horrors wird doch auch immer fetter und größer und deswegen hat das gut gepasst.
Okay.
Gefällt dir das nicht?
Ich habe gerade versucht rauszufinden, ob wir das schon mal hatten überhaupt, also ob ich eine Chance hatte, das zu wissen.
Du kannst ja gerne einen zweiten Namen geben oder umtaufen.
Nee, ist alles gut.
Können sie auch Oscar nennen, wenn du möchtest. Aber hier, wir können jetzt jemanden neuen taufen, weil Audrey ist so voll gewesen, dass wir die Hälfte der Lose rausschmeißen mussten, um da irgendwie noch drin wühlen zu können. Und haben jetzt hier Audreys hässlichen Bruder in Form eines Müllsacks. Da ist jetzt die andere Hälfte der Lose drin. Das ist Andi. Andi, Audrey, Andi. Also Lee, du kannst dem Müllsack jetzt gerne einen Namen geben, weil der hat noch keinen.
Nee, ich bin da leidenschaftslos. Aber ich ziehe jetzt für dich ein neues Los.
Oder Alessandro entscheidet aber, ob du aus Andi ihn losziehst oder ob du aus Audrey ihn losziehst. Deswegen wollte ich ihn hier mit reinbeziehen.
Verstehe.
Ja, Lee, nimm mal Audrey und du nimm André.
Nein, wir ziehen nur ein Los. Lee zieht nur ein Los für mich.
Ach so, okay. Ja, dann bitte aus Ding, das jetzt... Ja, Mann, Audrey.
Aus Audrey, okay, aus dem Originalpot.
Das hat sich auch ein bisschen... Ja, geht los. Versaut an, zieh mal ein Los aus.
Wen machen wir nochmal glücklich für diesen Monat?
Gucken wir nochmal nach hier.
Vielleicht Alessandro himself.
Das wär's doch. Nee, es ist Fepse.
Fepse!
Coming Home in the Dark.
Coming Home in the Dark für Fepse, okay. Schreibe ich mir auf. Wird auch nochmal diesen Monat rezensiert.
Geil.
Und dann mit Absicht als allerletzte Rezension in der Episode auf jeden Fall von mir rezensiert. Um dich nicht zu sehr zu verwöhnen.
Ja, genau. Soll dich nicht dran gewöhnen.
Okay,
aber cool. Läuft gut für die beiden, ne? Haben viele Lose von denen in letzter Zeit.
Stimmt. Und kennst du den Film, Alessandro?
Nee.
Du auch nicht, lieber?
Ich glaube nicht.
Von 21, noch relativ frisch. Gut, gucke ich mir an. Wird diesen Monat noch rezensiert. Glückwunsch. Coming Home in the Dark. Alright.
Irgendwas sagt mir das aber. Muss ich mal kurz nachgucken, was das ist. Coming Home in the Dark. Aber gut, wir hatten ja diesen iranischen Film, der so ähnlich hieß, ne?
Ja, Girl Walks
Home Alone.
Ach doch, den habe ich gesehen auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr. Oh,
Coming Home in the Dark, ja?
Ja, habe ich gesehen. Ja.
Ach, den hast du sogar gesehen. Und?
Fantasy Filmfest, ja.
Gefällt?
Ist cool, ja.
Das ist cool, na gut.
Ja, werde ich dann Spaß dran haben.
Mhm. Alles klar. Sehr dann schön. Bin ich gespannt. Und in der nächsten Episode gibt es dann Wrong. Hast du den auch gesehen?
Ja.
Ja, alles kennt er, alles dann. Alles
ja, Dupieux mag ich halt voll gerne. Ich liebe alle seine Filme. Bis jetzt habe ich keinen schlechten gesehen.
Ja, da ist Lee ein bisschen euphorischer als ich.
Ein bisschen ist gut, ja. Ja.
Für mich immer ein bisschen strange, Alter. Aber ich denke so, Alter, what the fuck, was ist das für ein Film, ey? Hm. Aber gut, vielleicht funktioniert der ja. Das ist wahrscheinlich mein, was Argento bei mir ist, ist hier Dupieux umgekehrt. Bei uns Banausen.
Tja, gibt immer was, ne? Bin ich langweilig.
Okay, aber dann kommen wir jetzt wirklich zu dem letzten Film. Und das ist wieder ein gemeinsamer Film, den wir alle gesehen haben.
Ja.
Und auch das ist ein Auftragsfilm, ne?
Ja, der nächste Supporter wird glücklich gestellt. Auftragsfilm für Anastasias für diesen Monat.
Mhm. Und auch da wieder die Frage, weißt du, wie er zu diesem Film steht? Oder warum gerade dieser?
Warum ist interessant. Warum ist auf jeden Fall, weil du über Cronenberg in der 100. Support-Episode geredet hast und ja da die Körperfresser kommen, Body Snatchers hattest. Und dann das so ein bisschen, also manche Supporters nehmen das so als Anlass, so wie zum Beispiel auch Adrian The Zero Theory von Terry Gilliam vorgeschlagen hat, weil du über Brasil geredet hast. Ja. Und dann gesagt haben, ja, wenn ihr sowieso gerade bei Terry Gilliam oder bei Cronenberg seid, dann guckt doch mal den her.
Mhm.
Aber das sind, glaube ich, alles Filme, die diejenigen auch mögen oder die gut finden.
Okay. Ja, du, ich war hier sehr dankbar, weil ich glaube, ich habe es auch mal gesagt, eben gerade weil ich in letzter Zeit einige Filme von Cronenberg hatte und mir halt die ganzen alten Sachen auch fehlen. Deswegen früher oder später bin ich froh, wenn ich alles von ihm gesehen habe, weil der macht schon interessante Filme.
Hat ja Alessandro auch gesagt, dass er den schon lange auf der Watchlist hatte und jetzt hat er mal die Gelegenheit, den zu gucken.
Mhm. Mhm. Aber ja, ist, wie wir eingangs gesagt haben, ein sehr düsterer Film und heißt Spider aus dem Jahr 2002.
Ja. Unsere Serie setzt sich fort. War ja nicht die gute Laune-Sendung von den Projekten.
Nee.
Außer der Postbote bei Vier Fliegen auf Tauntaps. Der ist unser Comic Relief in der heutigen Episode.
Ja, jetzt ist das der Film, den Cronenberg direkt vor History of Violence gemacht hat.
Mhm.
Den wir hier ja auch schon gebracht haben. Und wer will erzählen, worum es hier geht? Alle schreien auf, ich merke schon, dass...
Alessandro, mach du doch mal. Du kannst dich nicht jetzt
mal ja, drücken. Ja, ich will totlachen. Ne? Ja, ja, okay. Ich versuch's. Aber jetzt nicht nachher beschweren. Ne? Wir haben Spider. Das ist ein Typ. Der kommt in so eine Resozialisierung, irgendwie so, in so ein Haus. Wo so, ne, kommt so aus der Klapse, mehr oder weniger.
Genau, kommt
und
das
da kommt man halt, ja, wo man so unter Beobachtung ist, so ein bisschen, ne, mit anderen Leuten und so ja, langsam genau. Wieder so resozialisiert wird. Ne?
Ja.
Und wir sehen dann halt, dass er von ein paar Ticks begleitet wird auch, so sehr in sich geschlossen ist, also wirklich resozialisieren hat er nötig sozusagen, also kann kaum mit jemandem sprechen, ist immer für sich, gespielt von Ralph Fiennes. Und sehen dann aber, wie er, so in einer Art Flashbacks, sage ich jetzt mal, ich mache es jetzt mal grob alles, ne, oder auch dran denkt und auch immer dabei steht, so bildlich gesehen, seine Vergangenheit in seinem Elternhaus, er als Kind, wie er so alles erlebt hat und was da so passiert ist. Vater gespielt von Gabriel Byrne, Mutter Miranda Richardson, die Eltern. Der Vater geht öfters mal, welches Jahrzehnt ist das eigentlich? Wird das mal erzählt richtig?
Ja, wir sind im England der 70er Jahre und die Flashbacks sind praktisch in den 50er Jahren.
Okay, so in der Zeit spielt
das. Wir sind in London übrigens, ja genau. Also vielleicht
typisch Klischee, wird da so dargestellt, Mutter ist zu Hause, kocht und so, hat nichts zu tun. Vater kommt nach der Arbeit, ist Klempner, geht halt einen trinken in der Bar. So, das wird die ganze Zeit so ein bisschen gezeigt. Ne? Eltern hat so ein Papier, sehr trockenes Verhältnis, mit der Mutter natürlich so ein warmes, wie das immer ist. Der Vater ist eher so zurückhaltend und ist halt der Vater, so auch so dieses Klischee-Rollending aus der Zeit. Ja, so das halt. Und jetzt kommen wir langsam auf der Spur, wieso er verrückt geworden ist. Das halt so ein bisschen offen dargelegt werden. Soll ich noch mehr sagen, inhaltlich jetzt irgendwie? Also jetzt dann kommen da Details, die können wir jetzt beim Erzählen, aber jetzt so vom Inhalt, weil wie gesagt, viel passiert da jetzt erstmal ja nicht sozusagen grob.
Ja, das ist, wie du sagst, das sind quasi die Rückblenden und wir sehen, wie es dazu gekommen ist, dass er in einer psychiatrischen Anstalt gelandet ist und begleiten ihn dabei. Ja. Und er...
Hoffen wir uns jedenfalls.
Und er ist praktisch bei diesen Rückblenden auch dabei. Das heißt, er ist als stiller Beobachter, steht er neben seinem jungen Ich zum Beispiel und guckt zu, was damals passiert ist. Oder steht halt mit einem Zimmer oder so damals bei seinen Eltern als Erwachsener, als jetzige Person praktisch.
Ja. Genau, von seiner Mutter wird er halt Spider genannt, was noch vielleicht so eine Kleinigkeit, ne? Mhm. Das ist nicht sein Name, ist aber jetzt Spider genannt. Vielleicht auch noch wichtig, deswegen der Titel jetzt hier, nur mal darauf auch dazu zu kommen, ne? Ich weiß nicht, ob der Namen schon gesagt hatte. So. Mhm. Entschuldigung, Lee.
Nee, ich finde es halt bei diesen Flashbacks, wo er mit anwesend ist, ist es halt schon auch sehr relevant, dass da eben auch Situationen dabei sind, in denen er als Kind nicht mit anwesend war.
Mhm.
Heißt, wir wissen von Anfang an nicht, ist dieses neue Durchleben der alten Situation, ist das jetzt was, was in der Fiktion stattfindet? Also denkt er sich das, malt er sich das neu zusammen so? Baut er sich das neu zusammen oder hat das real so stattgefunden? Weil eben gerade bei den Situationen, wo er als Kind nicht mehr anwesend war, kannst du nicht wissen, ist das so abgelaufen.
Mhm.
Ja. Und ich finde, was schon auch noch echt wichtig ist für die Handlung, weil Alessandro, du meintest, er hat immer noch ein paar Ticks. Also ich würde schon sagen, der ist echt in einem katatonischen Zustand. Der ist weit entfernt von normal lebensfähig.
Ja. Mhm. Genau.
Der mobelt nur noch für sich irgendwie vor sich hin, kann nicht auf Fragen richtig antworten und
ja, ich habe ja kaum was verstanden.
Ja, der hat definitiv irgendeine dissoziative Störung. Also das finde ich sehr offensichtlich. Deswegen hat aber auch dann für mich zur Folge gehabt, dass ich mit der Handlung so meine Schwierigkeiten hatte.
Hm. Aber ich war grundsätzlich so vom Verständnis, ich war sehr dankbar für die Untertitel bei dem Film. Das kann man schon mal sagen. Mhm. So dieses altenglische und dann auch noch irgendwie so halb gemurmelt. Da hätte ich Probleme gehabt mit dem Verständnis, da jedes Wort zu verstehen.
Ja. Der geht eine Stunde 38 Minuten. Und für meinen Geschmack kommt der sehr langsam nur vorwärts.
Ja.
Sehr langsam.
Sehr langsam.
Aber wirklich, also. Ja. Ja,
das Problem ist, weil er halt nicht wirklich viel erzählt im Endeffekt, ne, eigentlich.
Das ist es halt, ja.
Dafür ist halt so langsam, ne, aber er macht das halt schön, was ich finde.
Meinst du jetzt, dass, weil Spider nicht viel erzählt oder weil der Film nicht viel erzählt?
Nee, der Film nicht viel erzählt. Also er erzählt ja sein Grundding, seine erste Grundlage, ist ja sowas Klischee, sowas bestimmt tausendmal irgendwie gesehen, aber man weiß, worauf hinausgeht, man weiß auch, was passiert ist, das checkt man irgendwie sofort. Das Ding ist nur...
Was meinst du jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Dieses Grundding, was jeder
sofort
checkt?
Weil sein Grund, wieso er so ist...
Warum erfährt man das sofort?
Nee, relativ früh erkennt man das, was passiert ist.
Woran?
Ja, kann ich jetzt nicht sagen.
Na, wenn es so früh ist?
Ja, so in der Mitte des Films. Keine Ahnung, meine, was heißt früh, aber bevor es passiert halt, ne?
Classic Lee.
Wie jetzt, bevor es passiert, eigentlich versuche ihm zu folgen, weil ich finde eben, also weil das war für mich mitunter ein Problem. Er wird in einem sehr schwierigen Zustand etabliert von Anfang an. Und mir war eben nicht sofort klar, warum er so ist. Nee, außer, dass mir halt als Mensch klar ist, dass es ein großes traumatisches Erlebnis gegeben haben muss, damit er jetzt eben in diesem katatonischen Zustand ist.
Also sofort oder irgendwie früh im Film fand ich das jetzt auch nicht, dass es klar war.
Ja, deswegen wollte ich Alessandro halt fragen, habe ich irgendwas verpasst oder woran erkennt er so früh, was sein Problem ist?
Alessandro ist, glaube ich, nicht sicher, ob das schon zum Spoiler-Kapitel gehören würde. Deswegen würde ich sagen, machen wir das im Spoiler-Teil, da können wir wild drauf losreden, anstatt jetzt hier in den heißen Brei zu tanzen.
Das ist besser, ja.
Okay, dann können wir ja sagen, dass spannend ist, wie er versucht zu erzählen und das halt langsam, also das Grundlegende ist halt nicht viel. Und wie er das aber aufdröselt, das macht halt Spaß. Und diese Metaphern, die er benutzt und die Bildsprache, wie er das halt inszeniert und uns erzählen will, was passiert ist und wie es passiert ist. Damit schon auch diese kleinen Häppchen gibt, wie es so zustande gekommen ist.
Mir hat das nicht so Spaß gemacht, leider.
Habe ich mir gedacht.
Warum?
Das ist kein Lee-Film, habe ich gedacht. Nein, Quatsch, das war ein Spaß jetzt.
Nee, weil das ist tatsächlich eigentlich, auf dem Papier ist das genau mein Film.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich hab nämlich wirklich gedacht, dass das ein typischer Lee-Film ist.
Mhm.
Weil ich habe den schon mal gesehen. Und das war für mich ein Rewatch. Ich habe den 2005 habe ich diesen Film schon mal gesehen. Mhm. Und kann das nur unterschreiben, dass das zu der Handvoll Cronenberg-Filme gehört, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Die ich mir wahrscheinlich nicht freiwillig nochmal angeguckt hätte. Und der fällt da rein, weil die Grundidee...
Ist auch so geblieben, ja.
Ist auch so geblieben, weil die Grundidee von dem Charakter und von der Story, das ist das, was Alessandro gerade auch meinte. Deswegen wirkt er so lang. Weil die wird halt aufgeblasen auf eine Stunde 38, was nicht viel ist, aber was für die Story zu wenig ist. Ich hätte hier in 20, 30 Minuten mit der Handlung, mit dem Aufbau, hätte ich einen ganz coolen Film gehabt. Mhm. Das hätte mir gefallen. Aber da das Ganze irgendwie in Spielfilmlänge aufgeblasen ist, finde ich, gibt der nicht genug her. Mhm. Das hat so ein bisschen den Feel von Possum, den ich aber um einiges besser fand. Mhm. Weil der ist ja auch sehr trostlos und spielt in diesem grauen England und so. Aber das ist ein Film, der hat mir vom Sounddesign und von der Atmosphäre und so hat er mir viel mehr gefallen. Und der hier, der ist halt mehr lame als alles andere.
Ja, Possum packt ja mehr an den Eiern, so atmosphärisch und von der,
total,
was da so rüberkommt. Im Gegensatz zu dem hier, der so ruhiger ist. Ne? Das stimmt schon. Ja.
Hier willst du auch nicht zwangsläufig wissen, wie es weitergeht. Bei Possum wollte ich das halt in jeder Minute. Mhm. Und hier war es so, ja, okay, ist ganz interessant. Ich habe das Gefühl, ja gut, okay, das mache ich auch im Spoiler-Part. Mich hat sehr erinnert an einen anderen Regisseur, an einen anderen Film, wo ich der Meinung war, okay, Cronenberg ist immer sehr eigen so in seiner Bildsprache und seinen filmischen. Und hier habe ich zum ersten Mal gesehen, dass der sich eventuell was abgeguckt hat von einem anderen Regisseur, was ich vorher bei ihm noch nie gesehen habe.
Aber dann lass uns doch spoilern jetzt.
Ja, dann machen wir das.
Oder jetzt. Haben wir noch irgendwas,
naja, was wir
erwähnen müssen? Sollen wir die Punkte noch erwähnen? Oder?
Wir können ja die Punkte nennen und so. Und,
aber raten kann ich jetzt noch nicht, dafür müssen wir spoilern.
Nee, das ist okay, aber dann können wir schon mal die allgemeinen Punkte nennen. Dann hauen wir die schon mal raus, dass das Publikum da draußen, die Spoiler noch nicht gesehen haben, zumindest Bescheid wissen, wie der Film abschneidet. Bei IMDb hat er eine 6,8 bekommen, der hat einen sehr starken Metascore von 83, muss man an der Stelle sagen.
Oh ja.
Also ist ein Kritiker- und Publikumsliebling, weil Rotten Tomatoes auf Kritikerseite 7,5 ist auch sehr gut. 3,6 vom Publikum, Letterboxd hier bei einer 3,3. Also ein bisschen Mischmasch.
Nominiert auch für die Goldene Palme in Cannes, ne? War ja auch. Mhm. Aber nicht gewonnen, keine Sorge. Und noch so Zusatzinfo hier: Peter Suschitzky, Stammkammern von Cronenberg. Auch schon lange alles gemacht. Imperium schlägt zurück damals gemacht. Für Tim Burton gearbeitet und so. Also,
Und Musik: Howard Shore ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Oh ja.
Auch noch, stimmt.
Ja, große Namen unterwegs gewesen. Mhm. Stimmt. Gut, dann. Spoiler-Triangel für Spider aus dem Jahr 2002 von Cronenberg, wer ihn nicht gesehen hat. Von denen können wir uns jetzt allgemein verabschieden, weil das ist auch der letzte Film in dieser Episode. Mhm. Kann sein, dass wir danach vielleicht noch 30 Minuten interessantes Gespräch führen. Das verpasst ihr, weil ihr den Film nicht gesehen habt. Selber schuld.
Ja, genau.
Aber,
alle anderen. Erstmal danke an alle anderen.
Danke fürs Hören. Und
tschüss.
Ja, tschüss. Und wir hauen nochmal ein bisschen hier ins Detail.
Mhm.
Der Regisseur, auf den ich anspiele, ist David Lynch. Mhm. Und ich habe hier nicht nur Eraserhead gesehen, so von der Atmosphäre, von der Story mit diesem Esstisch und so in der Familie, sondern ich hatte auch starke Mulholland Drive Vibes. Dadurch, dass Miranda Richardson praktisch mehrere Rollen in diesem Film gespielt hat jetzt, nur so als Schauspielerin,
ja,
und mehrere Charaktere übernehmen hat, dachte ich so, okay, das ist so ein bisschen Mulholland Drive, so dieses Identität und dann aber der gleiche Mensch irgendwie in zwei verschiedenen Charakteren, zwei verschiedenen Rollen. Da dachte ich so, es ist erstmal, dass Cronenberg mich an einen anderen Regisseur hat. Das ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Der scheint hier so ein bisschen so einen Lynch-Film drehen zu wollen oder gedreht zu haben. Weiß nicht, wie es euch geht.
Ja,
in dem Sinne, weil sonst Cronenberg eher so den Körper auseinander nimmt. Und diesmal hat er es halt mit dem Geist gemacht, ne? Und kommt natürlich dann David Lynch näher als sonst sich selbst gefühlt.
Ah, ist witzig. Ich habe viele Kritiken gelesen, also weil ich war eben auch bei dem Metascore, war ich voll beeindruckt. Ich dachte so, alle, okay, was habe ich denn hier verpasst? Weil ich fand das echt nicht stimmig. Mhm. Und habe ich mir so ein paar von den Kritiken durchgelesen. Und da schreiben sehr viele, dass Cronenberg im Endeffekt schon immer den gleichen Film dreht. Und dass der hier auch voll dazu passt. So, dass hier thematisch wohl auch das erzählt wird, was er sonst immer erzählt. Also,
genau, macht er ja auch nur diesmal über den Geist statt über den Körper so, ne?
Indirekt. Immer denselben Film, okay, abgefahren.
Ja, finde ich auch abgefahren, kann ich natürlich bisher null beurteilen, aber klar, also bei Crash ging es natürlich auch um recht kaputten Typen und seine Auseinandersetzung mit seiner Sexualität und sich selbst und so. Ich fand hier halt vieles so unstimmig, weil ich mich schon von Anfang an gefeißt habe. Ich meine, die steigen im Intro mit diesen Rorschach-ähnlichen Bildern ein. Du hast da die Musik von Howard Shore und dann siehst du halt diese abgebröckelte Farbe an der Wand, die aber immer irgendwo oder meistens so ein bisschen so eine Symmetrie hat und das hat erinnert halt stark an solche Rorschach-Tests. Mhm. Das heißt, da wird schon darauf hingewiesen, es geht hier um ein psychisches Problem oder um einen Typen mit einem psychischen Problem. Und dann wird er eben von Anfang an als dieser dann doch wahnsinnig introvertierte, verwirrte Typ, der nur vor sich hin murmelt und auch die Dinge, die er aufschreibt, halt, also es scheint kognitiv irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Oder deswegen sage ich, also er hat eine dissoziative Störung, definitiv. Da habe ich mich sofort gefragt, okay, warum wurde er entlassen? Weil der ganz offensichtlich immer noch irgendwie wie so ein Gemüse vor sich hin sabbert.
Ja, gute Frage.
Warum haben die den jetzt so da rausgelassen? Aber gut. Dann kommt er in dieses Übergangsding und da muss er ja eigentlich auch schon zumindest mal in der Lage sein, mit Standardbasis sozialen Kontakten irgendwie die so für den Alltag zu bewerkstelligen. Das, sonst könnte er da ja nicht wohnen, weil der muss ja, ne, kriegt dann ja auch ein eigenes Zimmer und so muss auf seine Sachen selber achten und so ein Shit und der ist ja noch nicht mal in der Lage, sich normal anzuziehen, was ja auch schon etabliert wird. Also eigentlich dürfte der da noch nicht sein. Aber gut, sei es drum, kauf mir auch.
Das kann, genau, es kann ja sein, dass die 70er sind, dass die psychiatrische Anstalt voll ist, dass man keinen Platz mehr hat und die erstmal rauslässt, die harmlos sind. Die ja. Zum Beispiel keinen Menschen Gefahr aus.
Wer weiß, vielleicht war es so ein Ding wie, so, wie in den USA unter Reagan, dass da halt dass viele Anstalten dicht gemacht wurden.
Vielleicht ist er auch gar nicht raus, wer weiß.
Ja, aber die haben ihn ja da erwartet in diesem Übergangshaus. Also irgendwo,
ja, das Übergangshaus muss ja nicht so wie für uns gezeigt wie in echt sein, sondern es kann auch in seinem Kopf, aber das ist jetzt übertrieben. Komm weiter.
Boah, das würde noch eine Ebene aufmachen, die hier mal so gar nicht erzählt wird, finde ich.
Ich weiß nicht, weil ja schon die Haushälterin und so da, die Tante, dann der Typ und so auch, wie sein Vater ist und so, alle, ne?
Der Opa. Nee, aber was ich mich halt gefragt habe, wenn jemand so traumatisiert wurde in seiner Kindheit und ich beschäftige mich halt gerade auch mit so Kindheitstraumata privat, deswegen finde ich das halt, fand ich das total abgefahren, dass jetzt okay, diesen Film. Passt das, ja. Ja, aber da passt eben für mich vieles nicht zusammen, weil woher kommt seine Motivation, sich jetzt plötzlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Was ist sein Anlass? Weil sein Zustand bleibt ja den Film über unverändert und er wird von Anfang an noch so etabliert. Wo kommt seine Motivation jetzt her? Okay, jetzt weißt du, vielleicht also mal mindestens 30 Jahre, nachdem es dieses traumatische Erlebnis gab, was hat sich jetzt in seinem Leben so verändert, dass er jetzt plötzlich einen Anlass hat, sich damit auseinanderzusetzen? Das wird halt mal so gar nicht erzählt.
Naja, gut, alleine schon die Tatsache, dass er nicht mehr in dieser psychiatrischen Anstalt ist, in seinen eigenen, also in so fremden vier Wänden, sondern dass er sich wieder in Kreisen bewegt und so weiter, wo er aufgewachsen ist.
Aber der hat, weißt du, diese Sachen, habe ich anfangs auch gedacht, aber das Ding ist, der hat diese Rituale, die er hat, die werden so etabliert, als hätte er die auch schon in der Anstalt gehabt. Weil das sind Dinge, die in dem Buch, wo er immer reinschreibt, da steht schon voll viel drin, als er zum ersten Mal gezeigt wird, wie er da reinschreibt und so. Das heißt, der macht das alles schon immer.
Oder ja, aber halt, das ist ja auch so, dass, ne, das schreibt ja, das ist ja keine richtige Schrift, ne? Für alles, kriegt
nee, eben rein, ne? Und das meine ich, deswegen kannst du da schon kein großes kognitives Verständnis für geben. Und das finde ich halt irgendwie strange, weil wenn er auf dem Level ist, wo er jetzt ist, dann müsste er sich entweder schon die ganze Zeit immer wieder mit diesem Trauma beschäftigen, was aber eben voraussetzt, dass er kognitiv verstanden hat, dass es ein Trauma gibt oder gegeben hat, damit er sich dann damit auseinandersetzt. Und basierend darauf finde ich dann eben alles, was im Film passiert, so ein bisschen hart konstruiert, weil ich das halt so rein psychologisch gesehen irgendwie wenig nachvollziehbar finde, aber...
Ja, okay, ja. Wenn natürlich jetzt die Prämisse davon ausgeht, ne, dann ist natürlich schwierig. Und wenn jetzt super logisch dran gehst, was ich jetzt zum Beispiel nicht tue, das jetzt sagen will, ne, weil mir reicht das schon als Ansporn, ich kann jetzt nicht diese... Das setzt ja auch kein Zuschauer eigentlich voraus, ne? Das wird ein kleiner Anteil sein, wenn man sich nicht damit beschäftigt oder konfrontiert wurde. Dann reicht mir ja, wenn er jetzt wirklich in diese Resozialisierung kommt, neue Leute sieht, die er einordnen muss, sage ich mal irgendwie, dann natürlich das durcheinander bringt mit dem, was er damals erlebt hat und ihm das neu in Anspruch gibt und genauso auch in der Gegend ist, wo er gelebt hat und ja an diesen Orten vorbeikommt, wo er halt war, die Bar und diese ganzen Sachen, was ihn ja so, reicht mir dann so als normaler Zuschauer, sage ich jetzt mal.
Gut, ja, nee, kann man, klar, kann man auch so nehmen. Ich finde nur halt, er wird einfach nicht fit genug im Kopf erzählt dafür, dass er überhaupt in der Lage ist, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen.
Ja gut, das macht die Sache aber wieder interessant, finde ich. Dass er selber halt, dass du nicht weißt, okay, ist das jetzt sein Wahn oder was hat sich wirklich zugetragen? Das ist ja so ein bisschen so dieses unzuverlässiger Erzähler-Ding so.
Das mag ich aber nicht. Ich finde halt dadurch, dass er als so erwachsener Typ gezeigt wird, der ganz offensichtlich dieses Trauma hat ihn so dissoziiert, dass er ja nicht mal sich normal artikulieren kann, ohne sich viermal zu wiederholen oder sonst was. Weißt du, also der ist noch nicht an dem Punkt, wo er von dieser Dissoziation komplett weg ist. Sondern da gibt's immer noch irgendwie eine Abspaltung von irgendwelchen Sinnen bei ihm.
Ja, durchaus.
Und damit ist für mich halt als Zuschauer von vornherein klar, alles, was ich aus seiner POV sehe, muss ich mit Vorsicht genießen, weil es ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht real. Hm. Und damit ist mir dann eben auch sein Problem schon so ein bisschen klar. Und deswegen sind dann sämtliche Flashback-Szenen, die der als Kind hat, halt auch irgendwo ist klar, dass der Wahrheitsgehalt überschaubar ist, weil er sonst als erwachsener Typ ja nicht so wäre, wie er jetzt ist. Mhm. Was ich meine?
Ja, ich verstehe schon, was du. Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Deswegen fand ich das leider sehr unstimmig. Und dann brauchen die aber ewig lang, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo dann dem Zuschauer auch klar ist, was vorgefallen ist und dass er im Endeffekt der Verantwortliche ist für den Tod seiner Mutter und dass er deswegen diesen Schatten hat.
Und natürlich, genau, das ist natürlich diese Schuld, die auf ihn lastet, dass er dann immer das Gesicht von der Mutter auf sämtlichen Leuten, er begegnet hat, irgendwie reinbrüllt.
Ja, da kommt wahrscheinlich ganz viel zusammen. Ist ja auch so ein bisschen so ein Ödipus-Ding und dann diese harte Eifersucht auf den Vater und dann eben dieses Phänomen, dass du dann in anderen Leuten plötzlich jemand anders siehst und oder das Gefühl hast, die Person, die da ist, wurde ausgetauscht. So, da gibt es tatsächlich auch so ein Phänomen, was wo es genau darum geht. Also es sind schon ein paar spannende Ansätze. Ich finde es halt ein bisschen zusammengewürfelt für den, also zum Zweck des Films und des Dramas so. Und das geht schon, aber ich finde, dafür lassen sie sich eben, wie du schon gesagt hast, viel zu viel Zeit, ey.
Ja, der ist super.
Weil
trocken.
Die Stimmung baut sich da bei mir auch nicht auf.
Nee, der ist super trocken. Der ist halt, ja, der ist halt trostlos, aber halt auch unspektakulär irgendwie. Deswegen, das ist keine gute Kombination.
Das ist wieder diese Sorte Film, wo ich sage, als Schauspieler hätte ich tierisch Bock drauf gehabt, aber als Zuschauer nicht.
Als Zuschauer hast du nicht so einen Spaß dran. Ja, kann ich nachvollziehen.
Ist er denn gut? Finde ich den gut, Ralph Fiennes dann?
Ja, klar, der macht das super.
Ralph Fiennes ist super, ja. Also überhaupt hier, Miranda Richardson macht das auch toll, weil die verschwindet ja wirklich hinter diesen einzelnen Charakteren. Die macht das super.
Oh, hier, der John Neville hatte ich ja neulich, ne, bei Mr. Topaz. Das ist hier der Alte, der auch...
Ja, der den Butler gespielt hat bei den... Butler? War doch der, oder? Der den Butler bei den Batman-Filmen gespielt hat.
Nee.
Klingt der Butler?
Das war Michael Goff war das. Nee, genau der andere. John Neville, der war auch in dem Film.
Ah.
Und das ist hier der Typ, der in diesem Übergangshaus auch mit ihm spricht. Hm. Ne, hat er doch so einen alten Kompagnon, der sich so ein bisschen mit ihm versteht. Das ist John Neville.
Ah, okay. Ja, das Gesicht kannte ich natürlich auch.
Ey, und Mrs. Wilkinson, Lynn Redgrave. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Die hat aber auch schon verdammt viel gemacht, aber ist die Schwester von Vanessa Redgrave.
Ach, ist die Schwester, okay, siehst du.
Ja, interessant. Ist auch eine große Schauspielerfamilie, wusste ich auch nicht. Ja, und scheint echt ein Herzensprojekt von Herrn Cronenberg gewesen zu sein, ne?
Hm. Ja, reiht sich bei mir leider in die Reihe ein der Filme von ihnen, die ich nicht so mag. Also Naked Lunch natürlich ganz oben, aber auch hier so Cosmopolis und Dangerous Method, Spider, die fand ich alle nicht so doll. Und dann sind die Filme, die ich liebe von ihm, die teilweise bei 10 Punkten sind. Also der Bursche hat echt eine gespaltene Filmografie, aber das meiste von ihm ist schon genial. Also ich freue mich auf hier Crimes of the Future, auf den nächsten Film hier mit Viggo Mortensen. Das ist einer der Kinofilme, die dieses Jahr kommen, die bei mir die größte Vorfreude ausgelöst haben. So, das wird ein fettes Ding.
Ja.
Lea Seydoux und so.
Ja, vielleicht auch, weil man halt durch die Kombination so ein bisschen hohe Erwartungen hat, ne?
Ja, und er geht halt wieder in diesen Body-Horror-Bereich. So, ich habe mir halt den Trailer angeguckt und das ist wieder so ein Beispiel, so, wo du den Trailer siehst und bist halt so hyped auf den Film und hast halt so Bock drauf, als wenn du da gar nichts gesehen und gar nichts gehört hattest drüber. Also ich bin jetzt durch den Trailer, bin ich super gespannt auf den Film, weil der sieht schon sehr nach seinen alten, nach seinen alten Werken aus.
Aber findest du das denn hier trotzdem sehenswert, oder?
Nee. Als Kurzfilm wäre es sehenswert gewesen, aber als Langfilm funktioniert das für mich nicht. Es wäre ein cooler 30-Minuten-Film gewesen. Mit der Auflösung und so hätte man mitspielen können, das wäre interessant gewesen. Aber jetzt als Langfilm ist das für mich eher lame. Also ich konnte mir vorstellen, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht, dass du das eh nicht siehst, weil ich dachte, dass das ein Film ist, wo du wieder so mega viel drin siehst, wo du sagst, das ist eine geile Idee und dann dieses psychische Ding, so, da bist du ja immer Fan von.
hätte auch voll Potenzial dazu gehabt, aber ja. Nee, ging nach hinten los, fand ich nicht gut.
Ich dachte, das wäre ein Lee-Film, da habe ich mich getäuscht.
Alessandro, wie fandst du das denn?
Wie gesagt, so dieses, ne, um das zu erzählen, dass er der Mörder von seiner Mutter ist, ist halt ein bisschen wenig. Und diese Familienkonstellation, weil die ja nicht so besonders war, dafür, dass ich halt mehr Zeit genommen, das so schön zu verschachteln, mit Metaphern und Bildern zu versehen, dass man jedes Mal so sagt, okay, wer ist jetzt wer? Dieses Symbol, das geht unter der Brücke, ne? Das ist ja immer dieser andere Ort in der Bar, dass da schon mal eine andere Zeit eben ist. Dass Kleinigkeiten sind, wann ist er die Mutter? Zum Beispiel, als er ihren Mann sucht, als sie da reingeht in die Bar und nach dem Mann fragt und der Typ da lacht, haha, habt ihr ihren Mann gesehen? Das ist auch der Junge gewesen halt und nicht die Mutter. Mhm. Das ist immer so, weil ich dann immer nicht hundertprozentig sicher war und dann, okay, das ist er, das ist logisch und er geht dann halt zu dem Schrebergarten und sieht dann seine Mutter mit ihrem Vater ficken einfach, weil die keinen Bock auf ihn haben und Platz haben wollen und Spaß haben wollen. Und dann, dass dieses Bild sich ändert von seiner perfekten Mutter, was irgendwann kommt, ne, das ist nur meine Mutter, so ein bisschen, dass dieses Ödipus-Komplex-Ding, was ich auch noch wieder, das kann man auch voll billig nennen, aber irgendwie hat mir es gefallen, ihr das immer so rauszufinden, mit dem, wenn er dieses Glas, wenn der Spiegel zerbricht und er das Glas zurückgibt und dann sagt der andere, damit hättest du die Augen ausstechen können, was ja Ödipus getan hat. Mhm. So, diese kleinen Haken und so, weißt du, und dann auch sieht aus wie ein Spinnennetz und dass er halt diese ganze Zeit in diesem Spinnennetz gefangen ist irgendwie aus Gedanken, die aber auch zusammengehalten werden und so durch, also es
das
Skorpion, die Schlange und so, es ist immer manchmal so aufs Auge ein bisschen komisch, aber dieses Verwirrtspiel und dieses Auszuwürfeln, wer wann wo ist und wer was sieht und diese Hinweise, fand ich schon, haben dann doch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das Seil, das er mit dem Gasherd dann verknüpft, erinnert natürlich auch an Spinnennetz.
Und also die ganze Optik, ja, das ist ja dann auch das, womit er später dieses Netz knüpft und ja, genau. Natürlich, das, aber eben, es gibt hier unzählige Bilder, die ich mal mehr, mal weniger subtil finde, weil es manchmal ist schon sehr offensichtlich und dann eben auch so ein bisschen willkürlich halt zum Zweck des Dramas eben da reingepackt, weil ich eben, ich finde es halt dann in sich nicht immer stimmig.
Aber er hat seine interessanten Momente.
Also, ja, auf jeden.
Ohne Frage.
Ja.
Ja gut, habt ihr noch was oder wollen wir raten?
Boah, das kann lustig werden.
Das kann wirklich lustig werden. Alter. Ich überlege gerade, wen von euch beiden ich nicht rate.
Warte mal, ich brauche Gäste nicht raten. Ne?
Aber Alessandro, du fandst das, du kannst ja aussuchen, wen du nicht rätst. Aber nochmal, du fandst das trotzdem sehenswert auch oder wie?
Nee, er kann sich nicht aussuchen. Der hat auch schon seinen Joker genommen. Der muss
beide raten. Ach nee, stimmt. Du musst beide raten. Ja, du hast schon einen Joker.
Ach so, nur einmal geht überhaupt. Nicht einmal bei jedem.
Ja, ja,
okay. Ach, den will ich jetzt einmal und dann wird ihr beide raus?
Nee. Du kannst nur einen Tipp abgeben. Ja.
Okay, Entschuldigung. Ja, ich hatte dann doch schon meinen Spaß. Also ich war auch so ein bisschen eben der Geschichte, die ich erzählt, weil die halt so klar ist irgendwie, weil das nichts Besonderes ist und weil das irgendwie schon tausendmal vorgekommen ist, ne, fehlte mir halt so ein bisschen was. Aber dann hatte ich einfach dieses Puzzle, so wie er da puzzelt von mir aus und dann die Möwe und dann, keine Ahnung, steht für Freiheit oder so und das kriegt er halt eben nicht hin, weil er sich nicht befreien kann und dieses Puzzle, um dann frei zu sein, bla bla. Aber wie gesagt, hat mir Spaß gemacht dann mit den ganzen Personen. Dann aber jetzt nicht wow, ne? Also schon kumpelmäßig interessantes Experiment. Aber ja. Insgesamt so.
Okay.
Ja,
gut, gucken wir mal. Gut, jetzt muss Guess anfangen.
Okay, dann muss ich mich entscheiden, wen von euch beiden ich rate. Also ich habe bei euch beiden habe ich eine Punktevorstellung im Kopf, deswegen ist das jetzt wirklich tricky.
Kannst auch beide raten, wenn du ganz der Gangster bist.
Und hier auf meinen Joker verzichten, ja genau. Nee, das machen wir mal schön nicht hier. So ein Angeber bin ich nicht, dass ich sage, hier, ich brauche meinen Telefon-Joker nicht. Ich rufe dich einfach an, um zu sagen, ich habe die Million gewonnen. Mhm. Ich rate Alessandro. Und sage erst bei einer, ja, könnte auch drunter liegen, ich sage erst eine 7,5.
Ich sag, Alessandro ist bei 7 und Guess ist bei 5. Boah.
Das ist echt schwer, weil ich jetzt auch wieder nicht dran gedacht habe, aufzupassen, was ihr sagt.
Nein, Alessandro hat bisher nur 0 Runden gehabt, ne?
Ja, nur obwohl er nicht aufpasst, was wir sagen. Also das spricht nicht gerade für uns.
Ja,
dies war nicht so. Dann sag ich, Guess. Oh, du hast ja nichts Gutes gesagt, Alter. Nichts, aber der hat dich auch nicht wütend gemacht, ne?
Na, ich hab schon gesagt, dass der schon ein paar starke Momente hat.
Was hast du denn Naked Lunch gegeben? Darf ich das nachfragen? Weil du so schlecht bist.
Ich glaube,
kann ich meinen Punkt noch ändern, die ich dir gegeben habe?
Okay, kann ich meinen ändern?
Wenn du den ändern kannst, dann ändere
ich meinen auch, klar.
Okay, gut. Dann gehe ich runter auf 7 bei Alessandro.
Okay.
Und du?
Du Fuchs.
Nee, du kannst ja deinen, vielleicht wolltest du den ja ändern.
Nee, ich wollte dir dann doch 5,5 geben.
Okay.
Und Naked Lunch war was?
Also 7 von mir und 5 für mich. Naked Lunch hat 1,5 von mir bekommen.
Nee, 1,5 eben, Punkte?
5,5 für dich. 7, ja. 7 für alles.
Ja. Genau.
Und du auch, ja.
Okay, dann sag ich Guess. 3,5.
Oha.
Und Lee sage ich, psychologische Prämissen funktionieren nicht, sind ganz schöner Down, aber Lee, warte mal.
Geil, wie er 6,5. Das analysiert. Spannend.
Soll ich sagen, anfangen oder was?
Ja, hau raus.
Also 7 seid ihr richtig.
Yay. Okay. Guess,
ich musste 7,5 bis zu hoch. Ja. Dich hätte ich auf eine 6 getippt, Lee.
Ich bin bei 5,5.
5,5? Okay, dann hätten wir hier nicht geklickelt, weil ich bin bei einer 5.
Oh nein. Okay. Mein Tipp Knall hat nochmal falsch geändert. Ey.
Du hast eine 100% Landung hingelegt, indem du Alessandro auf 7 getippt hast und mich auf 5, aber hast das wieder geändert und hast jetzt einen halben Punkt. Verkeckt. Alessandro, du bist bei einer 7, hast du gesagt, und Lee ist bei einer 5,5. Insofern bin ich am schlechtesten von uns dran. Nee, ganz so schlecht war es nicht dann, also eine 5, aber 3,5 ist so ein bisschen zu weit im negativen Bereich gerutscht.
Ja,
aber dann, ich dachte 1,5 eine Lunch, alter Falter.
Ja gut, der war nur wirklich, da habe ich richtig gehatet. Also hast du die Rezension nicht gehört?
Nee.
Ja, weil da bin ich, das hast du schon, da hättest du den Unterschied gemerkt. Also da bin ich schon richtig hergezogen über den Film.
Ach so, richtig hassmäßig, okay.
Ja, sprechender Kakerlakenarsch. Und das beide schon ein bisschen besser.
Okay.
Hast du den Trailer gesehen von dem Chromebook?
Ich bin schön verkackt hier.
Alessandro?
Bitte?
Hast du den Trailer gesehen von Crimes of the Future, von dem neuen Cronenberg?
Ja, habe ich geguckt in meiner Mongiorno Mal gucken Show.
Ach so, nochmal Werbung. Und? Geil, oder?
Ja, crazy auf jeden Fall. Fucking crazy.
Alter, das ist so lustig jetzt, was das Endergebnis angeht, weil wir haben mit unserer Punkte nochmal verändern Aktion. Hast du ja jetzt eine Nullrunde in dieser Runde?
Okay.
Na, weil du hast ja nur Alessandro getippt, lag's damit richtig. Und ich bin von der eigentlichen Nullrunde weg zu einem halben Miesen.
Und der kostet?
Naja, klar. Das sind jetzt, also das waren aber auch, Alessandro habe ich ja auch getroffen. Und damit haben wir jetzt aber ein Unentschieden.
Ach so, sonst hättest du gewonnen.
Ja, ja, klar.
Okay, krass.
Ja. Und Alessandro hat es jetzt halt wirklich geschafft, alle Runden null mitzunehmen und jetzt 2,5 Miese und ist damit auf dem letzten.
Alessandro ist jetzt mit dem letzten Tipp ist abgerutscht. Ja. Alter, okay. Großartig. Ich dachte, das reicht trotzdem eventuell. Oh nein.
Nee, weil wir waren alle insgesamt recht gut. Aber so haben wir ein Endergebnis von Guess minus 1, Alessandro 2,5 und ich auch minus 1.
Okay, wir beide sind bei minus 1. Das war ja nochmal eine knappe Kiste hier am Ende. Mhm. Aber ey, dafür, dass wir haben ja nur jetzt wirklich, also oft hier mit zwei gemeinsamen Projekten und so und Alessandro als Gast haben wir wirklich oft geraten. Dafür ist eine minus 1, aber sehr, sehr gut. Und der Junge hat ja jetzt nur beim letzten Film, also davor hat er ja eine Nullrunde hingelegt. Ja. Insofern war das letztendlich ein guter Job von uns allen, finde ich. War schon mal schlechter getippt.
Nein.
Du bist ja schon im Lostopf, Junge.
Ja, alles gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir das.
Haben wir's.
Sehr schön.
Oder um perfekt überzuleiten?
Okay.
Ja, okay.
Stimmt, heute gab es überhaupt keinen, ne?
Gefällt dir dir? Das ist wahrscheinlich einer der meistgedrücktesten Samples, weil es passt
Zeit
zu allem.
Schon, ja.
Das passt wirklich zu allem.
Das stimmt.
Okay.
Ja, da ist er. Verhalten, so, ja, Verhalten ist okay.
Ja, aber fand ich super, dass du heute wieder da warst, Alessandro. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
war mega.
Danke an dich und auch danke an alle, die uns supporten. Und liken, kommentieren, abonnieren, das ganze Programm.
Sehr, sehr gerne.
Für die, die es noch nicht tun, Links gibt es auf Social Media im Linktree. Müssen wir sonst noch was erwähnen?
Nee, im Linktree ist auch das Punkteraten, wer Bock hat, sich da anzuschließen.
Ah ja, das ist ja gerade recht spannend, ne?
Ja, gut, ich meine, jetzt ist im letzten Monat, wer jetzt noch einsteigen will und da den ersten Platz macht, der kriegt von uns allergrößten Respekt.
Das wär's, ey.
Ja. Aber ab nächsten Monat geht's ja dann wieder in die neue Saison, insofern. Danke an Alessandro, dass er hier diese düstere Episode ein bisschen mit dem italienischen Humor gewürzt hat.
War gruselig auf jeden Fall, ja.
Der illustre Zwischengast.
Kannst du nicht schlafen, wa? Ja, das ist ein sehr illustrer Zwischengast gewesen. Hat sich gut geschlagen.
Auf jeden Fall.
Ja, hast du noch was zu sagen? Willst du noch Werbung machen? Willst du deinen Cousin Hakan grüßen und deinen Stiefvater Michi?
Die Vater mich. Was jetzt hier ein auf Ding Spider oder was? Alter?
Genau.
Ja, alles durcheinander. Ja, Grüße an alle, die mich kennen.
Ja.
Ganz euphorisch.
Mach jetzt keine Werbung, wo du überall zu Gast bist und wo du übertätig bist, weil dann sind wir morgen noch hier. Dann machen wir auf jeden Fall, hängen wir noch eine Stunde ran, wenn du jetzt aufzählst, wo du überall da unterwegs
bist. Aber wirklich, also jetzt für die, die es nicht wissen, Cinema Volante ist der Kanal von Alessandro und er ist auch Teil von Wir quatschen über Filme. Beides unbedingt mal auschecken. Das sind gute Freunde von uns mittlerweile und machen auch anständiges Zeug.
Definitiv.
Grazie.
Ja. Grazie. Und wenn wir schon Alessandro nicht bei unserem Bash dieses Jahr haben, dann haben wir zumindest hier eine reguläre Episode mal zu Gast gehabt.
Läuft.
Ja.
Läuft.
In diesem Sinne,
bis dann mal raus.
Arrivederci.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.